Wir wollen blicken auf den 17. Spieltag in der Bundesliga der Frauen und da ist so einiges passiert, vor allem im Tabellenkeller. Spitzt sich die Lage mal wieder, möchte man fast schon sagen, zu. Und ich werde das alles jetzt besprechen mit Emily Bitsch von Soccer Donner und mit Mira Gasterstedt von Boda Forward, jetzt hier im Rasenfunk.
Heute im Rasenfunk.
Ganz ehrlich, es ist so einfach unglaublich, hier zu stehen mit diesen Mädels und deutscher Meister heute zu werden. Ich schwöre, es ist das geilste Gefühl, was man haben kann.
Alles zur Bundesliga der Frauen.
Hallo und herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer. Mein Name ist Max Jakob Ost und ich freue mich sehr, unter anderem Emily Bitsch hier wieder begrüßen zu dürfen. Servus Emily, schönen guten Abend.
Hi zusammen, ich freue mich auch, dass ich hier sein darf.
Ja, du hattest jetzt quasi eine emotionale Rampe zu dieser Sendung hin, denn du warst die Glückliche, die das Spiel Köln gegen Essen analysieren durfte. Also das hat dich jetzt richtig hochgepeitscht bis hin zu dieser Sendung. Kannst du noch emotional?
Gerade so, muss ich sagen. Also es war schon ordentlich, aber mir taten eher die Fouls eher mehr weh, als dass das Spiel mir wehgetan hat.
Oh ja, da gab's so einige. Aber gut, da reden wir gleich drüber. Erst sagen wir noch Mira Gasterstedt auch hallo. Servus Mira, schön, dass du da bist.
Moin in die Runde, ich freue mich auch sehr auf die Sendung.
Ja, da geht's uns allen doch gleich. Bevor wir aber loslegen mit dem Blick auf den Spieltag, wollen wir noch ein Thema zumindest kurz erwähnen, das ein größeres werden wird, nämlich Ligaverband versus DFB. Ihr habt's ja mitbekommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zur Gründung des Ligaverbands wurde der DFB schon ausgeladen. Es hätte dann ein Joint Venture geben sollen zwischen den Vereinen und eben den DFB, um dann gemeinsam die Liga weiterzuentwickeln. Es gab dann gute Gespräche, aber mal wieder fühlen sich die Vereine aus ihrer Sicht vom DFB nicht entsprechend wertgeschätzt. Wie immer entscheidet sich es an der Golden Share Rule, also es soll wieder darum gehen, wer hat eigentlich letztlich dann das Sagen in diesem neuen Joint Venture? Und da hat der DFB offenbar sich nicht so verhalten, wie die Vereine das gerne hätten, denn das hat dazu geführt, dass sowohl der DFB als auch die Vereine bekannt gegeben haben. Also erstmal machen das jetzt die Vereine alleine und der DFB ist erstmal raus. Und ich stelle mir die Frage, Emily, ich weiß nicht, ob du dazu eine Meinung hast. Es ist natürlich schwer, das so einzuschätzen, aber so manchmal fühlt sich schon so an, als ob es gerade so eine ganz große Weichenstellung gibt, die so in ganz vielen kleinen Schritten und deswegen so ein bisschen unauffällig gerade passiert. Hast du eine Meinung zu diesem ganzen Thema und zu dem wenigen, was man dazu auch ehrlicherweise weiß?
Ich finde es ein bisschen schade, dass der DFB eigentlich den ganzen Clubs nicht so wirklich entgegenkommt. Also es hört sich ja die ganze Zeit von den Statements so an, als wäre es immer noch diese Unstimmigkeit bezüglich der Stimmrechte. Das ist so, glaube ich, das Hauptmanko, um was es ja die ganze Zeit geht. Und es ist so ein bisschen, man denkt sich so, wie schade, dass man das nicht zusammen machen kann. Aber ich glaube, das wird sich jetzt auch vielleicht in den kommenden Wochen, Monaten vielleicht auch nochmal sicherlich noch Gespräche geben. Und vielleicht läuft es dann endlich mal. Aber das ist so, das verspätet sich jetzt alles wieder. Es wird alles wieder nach hinten verschoben, alle Sachen, die man jetzt gerne machen würde, auch allein schon mit den TV-Rechten, dass sich das jetzt auch wieder in den Herbst verschoben wurde. Naja, was kann man machen? Müssen wir jetzt ein bisschen abwarten. Also schauen wir mal.
Genau, also die TV-Rechte für den neuen Rechtezyklus, die sollten eigentlich jetzt im Frühjahr ausgeschrieben werden, aber das wurde jetzt schon mal verschoben in den Herbst. Das heißt, Mira, es ist eben so eine komische Zwischensituation und eben für uns schwer zu beurteilen, auch welche langfristigen Konsequenzen das haben wird. Hast du da deswegen Gedanken zu oder ist es für dich eher so eine Entwicklung, die du jetzt einfach aktuell erstmal nur beobachtest?
Also ich glaube, ich bin schon eher in der Beobachterrolle, aber ich finde, es ist halt schon ein permanentes Nebenschauspiel so zum ganzen Bundesliga-Alltag und auch so ein elendiges Hin und Her oder zwischen DFB und den Vereinen, das zieht sich ja jetzt schon echt länger und auch in anderen Themen, wie ihr ja auch schon angesprochen habt. Also ich bin gespannt, ich denke mal, dass da noch neue Rundenkonstellationen und Gespräche laufen werden und dann muss man, glaube ich, einfach abwarten, ob es da noch zu einer Einigung in irgendeiner Art kommt. Ja, aber solange lehne ich mich zurück und schaue mir das an.
Ja, ein bisschen Popcorn kann man dafür auch gebrauchen. Allerdings habe ich so den Eindruck, dass manche auch aus der Liga das gar nicht verstehen können, warum das immer wieder jetzt so schwierig war mit dem DFB. Offenbar war es eben öfter so, dass in den direkten Runden Sachen vereinbart wurden und wenn es dann eben an die konkrete Umsetzung ging, das dann wieder zu Ungunsten der Vereine verändert wurde. Und da hatten jetzt wohl einige einfach nicht mehr die Geduld für, das noch so weiter mitzumachen. Gleichzeitig gibt es dann, glaube ich, ein großes Ungleichgewicht in der Einschätzung einfach, was der DFB der Liga bringt. Also natürlich gibt es letztlich Geld, das vom DFB an die Vereine fließt. Und da müssen wir jetzt gar nicht mit den 100 Millionen argumentieren, die da immer so schön, so fast so ein bisschen marketingmäßig vom DFB vor sich hergetragen werden. Allerdings, die Vereine, die haben das mal für sich ausgerechnet und die kommen dann auf keine ganz so hohe Summe und vor allem kommen sie nicht auf eine Summe, bei der sie nicht sagen würden, das kriegen wir vielleicht auch selbst hin. Und während der DFB ganz offensichtlich die Meinung vertritt, also wir sind so wichtig für die Vereine und für das Ganze drumherum dieser Liga, was sicherlich auch nicht komplett falsch ist, dass wir aber dementsprechend auch nicht nur Mitsprache haben wollen, sondern vielleicht auch ein Vetorecht, sehen das die Vereine anders und sagen, wir glauben, wir kriegen die Wertschöpfung auch, bekämen die ohne den Verband hin, auch wenn natürlich jetzt eine Reihe von Fragen zu klären sind. Also es müsste jetzt einen Grundlagenvertrag geben zwischen DFB und Vereinen. Da gibt's ja um Spielrecht und so weiter und um auch Spielbetriebsorganisation müsste jetzt dann angegangen werden. Natürlich haben die Vereine einen großen Zeitdruck, sehr wenig Zeit und auch kein Personal. Man müsste das eigentlich fast mit irgendwelchen externen Lösungen machen. Vielleicht unterschätzt der DFB dabei aber auch, wie weit da auch die Vereine schon mit manchem Partner gesprochen haben. Also unter anderem sagt man sich so, dass nicht alle TV-Rechteinhaber, sowohl bestehende als auch welche, die gerade noch nicht im Fußball der Frauen aktiv sind, also nicht alle davon fänden es jetzt ganz schlimm, mit den Vereinen selber die neuen TV-Rechte auszuhandeln und wären da vielleicht sogar auch erstmal bereit, den Vereinen ein bisschen entgegenzukommen. Also ich bin gespannt, wer sich da in der Rückschau mal verspekuliert haben wird. Mein Eindruck ist immer noch, dass der DFB da nicht so ganz weiß, auf welchen gerade sich in Bewegung setzenden Zug er da nicht aufspringt, sondern ihm auch noch fröhlich hinterherwinkt. Aber das ist jetzt nur so meine Analyse, ohne dass ich da jetzt noch weiter ins Detail gehen will, denn wir werden da sowieso wahrscheinlich die ganzen nächsten Monate noch drüber berichten. Deswegen wollte ich es aber hier nochmal ansprechen, liebe Hörerinnen und Hörer. Denn ich glaube, das ist sehr, sehr wichtig, das zumindest so grob mitzubekommen, dass da gerade was passiert. Jetzt wollen wir aber dann auf den Spieltag blicken. Und wie immer haben wir es so gemacht, dass wir uns die Spiele aufgeteilt haben. Es sind wieder keine 7 Spiele, sondern 6 Spiele. Wir haben wieder eine Spielabsage, die uns getroffen hat. Das Spiel zwischen Werder und Wolfsburg wurde abgesagt. Diesmal nicht wegen Unbespielbarkeit des Platzes, sondern eher, weil das Drumherum noch vereist und verschneit war. Aber so wie sich das Wetter jetzt langsam hoffentlich entwickelt, wird es ja jetzt hoffentlich besser. Das heißt, wir haben 6 Spiele, wir haben die zwischen den Gästen aufgeteilt. Jeder hat 3 gesehen und ich habe natürlich alle gesehen. Und es gab vor allem zwei, drei Spiele, die im Tabellenkeller so richtig eine Bedeutung hatten. Und mit einem davon wollen wir jetzt mal beginnen. Wir gehen nach Hamburg zum Spiel zwischen dem HSV und Rasenballsport Leipzig. Es beginnt eigentlich ganz wunderbar mit einem Tor von Lotta Wrede, auch nach einer schönen Einzelaktion, so wie man Lotta Wrede eben kennt, in der 14. Minute zum 1:0. Aber schon unmittelbar danach kann Lisa Baum mit einem Distanzschuss, der haltbar aussah, ehrlicherweise zum 1:1 ausgleichen. Und danach ist es so, dass Leipzig einige Chancen hat, der HSV nur kleinere, aber ganz lange das Tor nicht macht. Das ändert sich dann aber in der Schlussphase. Asker ist dort hier, trifft in der 82. Minute. Da ist auch Jolie mit beteiligt bei der Entstehung. Die hätte vorher eventuell auch schon mit Gelb-Rot vom Platz fliegen können. Kenne HSV-Fans unter anderem bei uns im Forum, die sich da sehr drüber aufgeregt haben. Aber am Ende verliert der HSV und zwar nicht nur 1:2, sondern nach einem Missverständnis und einem etwas kuriosen Tor von Delis Boboy in der 95. Minute sogar mit 1:3. Bedeutet, Emily, dass der HSV durch andere Ergebnisse, über die wir noch sprechen werden, jetzt auf einen Abstiegsplatz abgerutscht ist mit 10 Punkten und aus der anderen Sicht Leipzig aber wirklich einen Befreiungsschlag jetzt im Rennen um den Klassenerhalt landen konnte. Wie haben dir denn beide Teams gefallen?
Ich fand es ein bisschen sehr mühsames Spiel grundsätzlich. Also mir hat HSV anfangs eigentlich ganz gut gefallen. Die haben sich versucht, irgendwie durchzukämpfen, haben auch immer recht hoch gepresst. Man hat aber wieder, wie immer, gesehen, dass einfach der letzte Pass in die Spitze nicht sauber ist. Es gab viel zu viele Fehlpässe. Das Mittelfeld funktioniert nicht so, wie es sein sollte. Meistens, wenn sie gepresst wird, schießt meistens einfach nur einen Ball nach vorne. Und natürlich, wir haben natürlich mit Brunnthaler und Hillebrand und Wrede, die versuchen, den zweiten Ball irgendwie festzumachen. Aber das funktioniert natürlich auch nicht immer. Mhm. RB hingegen fand ich auch gut in der ersten Halbzeit jetzt nicht wirklich auch sehr spannend. In der zweiten Halbzeit haben sie schon versucht, ein bisschen besser zuzugreifen, Offensivaktion zu bringen. Gut, Ende erste Halbzeit waren sie ja auch recht offensiv dran. Sie konnten sich halt relativ einfach durch die Abwehrreihen vom HSV durchspielen. Mhm. Es waren viele offene Räume. Ich fand Stolter stand auch nicht immer gut. Das war auch so eine Innenverteidigung, die mir nicht so gut gefallen hatte vom HSV. Grundsätzlich war einfach Leipzig konsequent und hat die Chancen genutzt. Und ich muss auch sagen, 3:1 finde ich dann auch schon ein bisschen hart. Also ich fand es jetzt nicht so deutlich. Für mich wäre ein 2:1 hätte eher gepasst. Ist halt mal wieder schade, dass Paulik wieder so ein Patzer sich zugeholt hat mit dem, sagen wir mal, 1:1 und dem 3:1. Das ist dann halt auch ein bisschen bitter für den HSV gewesen.
Hm. Ja, ich weiß auch ehrlich gesagt gar nicht, wo ich beim HSV anfangen soll, weil halt einfach beide Enden des Feldes ein Thema sind. Offensiv sieht es natürlich besser aus. Das hängt aber auch sehr oft an Einzelaktionen, dass ich es dann schon richtig finde, darüber zu sprechen. Aber ich mir dann die Frage stelle, also wie nachhaltig ist das? Denn nicht alle Spielerinnen werden nach dieser Saison noch beim HSV sein, ohne dass ich jetzt gleich die Debatte aufmachen will. Aber ich denke, der Punkt ist damit klar geworden. Und 16 Tore nach 17 Spielen ist jetzt auch nicht so, dass man da niederknien müsste vor der Offensive des HSV, obwohl es noch der bessere Teamteil ist. Und die Defensive ist halt wirklich ein Problem. Also 44 Gegentreffer jetzt, das sind die meisten der Liga. 43 hat noch der Club, aber die sind punktetechnisch 6 Punkte vor dem HSV. Das heißt, die Tordifferenz wird jetzt quasi zu einem zusätzlichen Faktor. Also aktuell sieht man es ja schon an diesem Zwischenstand. Man ist punktgleich mit der SGS Essen, aber die SGS liegt vor dem HSV, obwohl die auch keine überragende Torbilanz hat, aber sie ist eben ein bisschen besser. Und in der Defensive, finde ich, da sind auch einfach die großen Probleme von Hamburg angesiedelt. Und ein Stück weit kann man das, also man kann es auch erklären mit Verletzungen, mit auch, ja, letztlich einer Rotation, die jetzt ja auch durch die Wintertransfers nochmal angestoßen wurde, also Misaljeva auf links und Doucouré auf rechts. Dann verletzt sich Doucouré schon in der 16. Minute, glaube ich. Sie musste in der 82. auch verletzt raus und es sieht so aus, als sei sie an dem Knie verletzt, das auch schon vorher getaped war, bevor sie ins Spiel gegangen ist. Also, was ich damit sagen will, ist, das würde viele Teams quasi verunsichern, wenn du immer wieder hinten drin in der letzten Kette umändern musst und es jetzt ja auch durch Transfers bewusst herbeigeführt hast. Aber dennoch sind die Fehler so einfach manchmal. Also und zieht sich letztlich auch, bezieht sich auch auf die Torhüterin, bezieht sich auf die Sechserin. Du hast Machtens schon angesprochen, wirklich ein paar schlimme Fehlpässe mit dabei gehabt. Also hast du die Hoffnung, dass der HSV das irgendwie in dieser Saison noch hinbekommt, sich zu stabilisieren defensiv?
Ich weiß ehrlicherweise nicht, ob der HSV mit diesem Team überhaupt erstligatauglich ist. Es fühlt sich so ein bisschen an, als würde man teilweise gegen eine Zweitligamannschaft, wie sie es halt auch einfach sind, sind ja, wobei ich auch sagen muss, sind ja so viele Neuzugänge, es ist ja fast kaum einer noch von der Zweitligamannschaft auch überhaupt noch mit in der Startelf. Es sind ja meistens die Pölten-Spielerin plus die neuen Spielerinnen, die jetzt noch hinzugekommen sind, wie du genannt hast, mit Doucouré und Misaljeva. Und auch, was mich auch wundert, dass Sliskovic, die ja auch sehr hoch angesehen wird eigentlich als eine sehr starke Innenverteidigerin, weiterhin auf der Bank sitzt, die auch gar nicht eingewechselt wurde. Da ist es dann schon die Frage, schaffen sie das, wirklich da noch rauszukommen, wenn sie auch nicht die Tore vorne machen? Also ich muss sagen, Einzelaktion hin oder her, sie sehen schön aus, Wrede, super Tor, will ich ja gar nichts sagen. Aber man muss als Team funktionieren. Und ich finde, als Team funktionieren sie einfach gerade nicht. Es ist so ein Geplänkel, was hin und her gespielt wird. Man versucht es immer wieder mit den gleichen Sachen. Ich glaube, man kann das Spiel. Also ich war bei der PK bei Leipzig mit Jonas Stephan, der hat auch gesagt, dass man das Spiel von HSV auch durch die Transfers immer recht gut voraussehen kann, weil es immer relativ gleich aussieht. Sie haben nicht wirklich in der Taktik viel geändert. Also Brankau, finde ich, spielt schon seit den 17 Spieltagen immer das gleiche Spiel. Und wenn es nicht funktioniert, warum ändert man das nicht? Und ich finde halt auch mit den so vielen Toren wird es einfach verdammt schwer. Ich hoffe natürlich für sie, ich hoffe, sie werden einfach mal ein bisschen länger in der Bundesliga bleiben. Ich finde, HSV ist ein Top-Verein. Aber so wie es gerade läuft, wird es einfach verdammt schwer.
Ja, interessant, dass das Jonas Stephan so gesagt hat, weil auf der einen Seite kann ich das verstehen. Von den Formationen her verändert sich aber schon ja immer mal wieder was beim HSV. Also diesmal war es ein 4-1-4-1, zumindest in der ersten Hälfte, gegen den Ball. Und ich habe mir die Frage gestellt und relativ schnell wurde die Frage dann auch wichtiger. Also vor dem Spiel konnte man sich schon überlegen, wird das so wie im Hinspiel ein Spiel von Lisa Baum und gegen ihren ehemaligen Verein dreht sie richtig auf und dann spätestens mit dem 1-1 hast du gesehen, ah okay, scheint wieder ein guter Tag von ihr zu sein. Und ich habe mir schon vorher die Frage gestellt, naja, was werden sie machen, um halt deren Bewegungen vom Flügel nach innen aufzufangen? Also wie werden sie doppeln letztlich, weil du kriegst es nicht alleine verteidigt. Und die Antwort darauf wird HSV-Fans verunsichern, weil sie haben sie manchmal gar nicht gedoppelt. Und dementsprechend war Mirza Aljeva, die aber eigentlich gar kein schlechtes Spiel gemacht hat, aber die hat da oft den Kürzeren gezogen. Und das fand ich wirklich, ja, erstaunlich, ehrlicherweise. Weil das ist ja, also Leipzig hat kein schlechtes Spiel gemacht. Leipzig hat aber auch kein gutes Spiel gemacht. Leipzig hat sogar Chancen zugelassen. Ich meine, mit etwas Glück kann Paulina Bartz zum Beispiel das 2-1 erzielen. Also das darf man auch nicht vergessen. Das war lange 1-1, dieses Spiel. Und der HSV hatte kleinere Chancen, da zu gewinnen. Und obwohl Leipzig hier wirklich nicht das beste Spiel dieser Saison macht, gewinnen sie es dann letztlich so, dass wir beide sagen, ja, ist verdient und souverän. Und ja, ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob ich da nicht, also wie viel man vom HSV und von Lisa Brankau da erwarten kann. Ob ich da jetzt ungerecht bin, wenn ich sage, da müsste man doch besser darauf vorbereitet sein, dass Lisa Baum nach innen zieht, dass Aska ist ja dort ja auch eher so mit Marlene Schimmer eher so, ja, so eine Doppelspitze fast schon spielt. Also das ist ja, auf dem Papier ist es eine Dreierkette, aber eigentlich spielen sie es ja so ein bisschen anders. Und dass mal Marie Müller, Marlene Müller, meine Güte, warum mache ich das immer falsch? Es tut mir leid. Dass die einfach eine so wichtige Rolle spielt auf dem linken Flügel, dass man da drauf vorbereitet sein muss. Und ein Stück weit sieht man das ja auch. Also es war ja nicht so, dass Doucouré zum Beispiel nicht da eine Aufmerksamkeit für hatte. Und die hat ja auch gute Zweikämpfe geführt. Also wie kritisch wärst du denn mit dem HSV? Ich meine, du hast jetzt ja auch gerade gesagt, es sieht manchmal aus wie Zweitliga-Fußball und hast ja selber dann gesagt, naja, was will man erwarten von einem Aufsteiger? Aber also was mir so fehlt, ist die Entwicklung. Wie geht's denn dir? Siehst du da eine?
Schwierig. Ich muss sagen, ich tue mich immer mit sowas immer so schwer, weil ich sage, ich sehe natürlich von Spiel zu Spiel sieht man immer in irgendeiner Form vielleicht eine Entwicklung, nicht so eine krasse, aber es ist zu langsam, wenn dann. Es müsste schneller, wenn dann gehen. Und wenn es jetzt in diesem Tempo weitergeht, bleiben die weiterhin da unten hängen. Du hast auch Doucouré angesprochen mit den Defensivaktionen. Man muss auch hervorheben, sie war auch einer der wenigen, die überhaupt noch mit nach vorne gelaufen ist. Sie hat auch mal einen Vorstoß gewagt und das muss man auch ihr hoch anrechnen. Ich glaube, sie wird auch, also sie ist verdammt wichtig zum Beispiel jetzt für den HSV in diesen letzten 2-3 Spielen geworden. Jetzt muss man halt einfach nur abwarten und schauen, wie es jetzt im nächsten Spiel wird, was wahrscheinlich auch nicht so leicht wird. Ich weiß gar nicht, auf wen warten die jetzt? Ich habe es gerade nicht mehr auf
der Liste. Hoffenheim auswärts ist das nächste.
Ach genau, Hoffenheim, ja. Auch nicht unbedingt ein sehr leichtes Spiel, wie wir wissen. Es muss schneller passieren, sonst wird es wirklich knapp. Außerdem hätten die, glaube ich, auch das 2-2 hätten die ja auch noch in der Nachspielzeit, glaube ich, erzielen können, weil ich glaube, Herzog hat ja auch voll daneben gegriffen und dann hatten die einfach Pech, dass der Ball einfach nicht ins Tor gefallen ist. Also es ist auch so viel Glückssache beim HSV. Also entweder haben die mal Glück, mal haben sie nicht Glück und jetzt ist derzeit letzten zwei Spielen einfach das Glück nicht auf der Seite vom HSV.
Ja, das ist natürlich ein richtiger Punkt. Und es ist so, dass man gegen die direkten Konkurrenten vermehrt noch auswärts spielen wird. Also der HSV, also jetzt Hoffenheim, dann Werder zu Hause, Bayern zu Hause im DFB-Pokal. Dann geht's nach Jena natürlich extrem wichtiges Spiel. Man wird auch noch beim ersten FC Nürnberg spielen. Extrem wichtiges Spiel. Zu Hause gegen Union. Wer weiß, ob das noch wichtig werden wird. Und das Doofe ist, ich könnte jetzt sagen, ja gut, der HSV ist Letzter in der Auswärtstabelle, also das wird gar nichts werden. Aber das ist ja Quatsch, wenn sie gegen die vermeintlich schwächeren Gegner auswärts noch nicht gespielt haben, ist das auch eine Argumentation, die so ein bisschen schwierig ist. Also ja, es ist eine unbefriedigende Situation, das muss man einfach sagen. Und ein Stück weit hätte ich mir schon mehr Antworten auch von Trainerinnenseite da gewünscht, denn der HSV wirkt einfach nicht stabil, auch wenn man wirklich anerkennen muss, dass es nicht so einfach ist, unter all den Umständen, die der HSV hatte. Plus, also bei uns im Forum wird mir ein bisschen zu viel über Schiedsrichterinnenentscheidungen gesprochen gegen den HSV, aber es ist nicht zu leugnen, dass es welche gab. Und das hilft dann natürlich an der Stelle natürlich auch nicht. Wobei ich jetzt das eigentlich in Ordnung fand, dass es nicht gleich gelb-rot war, dieses weitere Foul von Jolie. Ja. Aber man kann natürlich darüber ganz trefflich streiten. Auf der anderen Seite ist aber dann ja die Frage, siehst du denn bei Rasenballsport Leipzig eine Entwicklung?
Also ich muss erstmal sagen, dass Landenberger und Schimmer wieder zurück sind, ist verdammt wichtig für Leipzig. Also man hat schon direkt gemerkt, es ist ein ganz, ganz anderes Spiel, auch schon im vergangenen Spieltag gegen Frankfurt, als sie da für ein paar 20 Minuten überhaupt auf dem Feld waren. Es funktioniert einfach besser. Landenberger mit der Spieleröffnung mit dem linken, über links so rum, das kannst du auch gar nicht so richtig kompensieren. Also es konnten sie nicht kompensieren, als sie verletzt ausgefallen ist. Und Schimmer auch in so vielen Aktionen mit drin. Man sieht eine Entwicklung und man sieht halt auch, wie du sagst, dieser Baum gegen den Ex-Verein ist halt auch einfach nochmal eine andere Maschine. So ein Tor aus zweiter Reihe zu machen, Respekt. Also ich finde schon, da kommt jetzt langsam die Entwicklung, die Abläufe funktionieren besser. Es ist jetzt so eher der letzte Pass wirklich zum Tor, damit auch ein Tor erzielt werden kann. Also es sind jetzt wirklich nur noch Feinheiten und ich bin mir auch recht sicher, dass da RB endlich mal da rauskommt aus dem Keller.
Ja, ich meine, Chancenverwertung ist noch ein Thema. Also Asgard dort hier, sie macht dann am Ende ihr Tor, aber ansonsten hätten wir da über die vergebenen Chancen vorher gesprochen, glaube ich. Gleichzeitig finde ich aber dieses Zusammenspiel mit Schimmer, da hatten die einfach zwei, drei sehr gute Aktionen. Plus auch, als dann später Delis Boboi auf dem Feld stand, also dieser Steckpass von Boboi auf Asgard dort hier zum Beispiel, der war richtig stark gespielt. In der 69. Minute war das. Da versucht sie dann Paulik zu überlupfen und schafft das einfach nicht. Also war eine sehr, sehr große Chance für Leipzig. Und dann ja, also Landenberger, ich finde auch, dass das nochmal eine andere Stabilität bringt. Plus es gibt auch Müller, glaube ich, ein gutes Gefühl, wenn sie ihre Offensivausflüge macht. Und insgesamt hat das schon ganz okay zusammengegriffen. Ich finde, bei Leipzig gibt es auch immer noch Themen, über die man sprechen kann. Aber in diesem Spiel sind die eigentlich nicht zum Tragen gekommen, weil sie mit Ausnahme von wenigen Situationen, ich meine, du hast vorhin auch schon Krug angesprochen, beim 0:1 kann man natürlich drüber sprechen, ob sie sich so ausdribbeln lassen muss, aber das passiert halt mal, meine Güte, ist Fußball, aber ansonsten war das dann eigentlich schon ein gutes Spiel von Leipzig und da muss man ja auch sagen, im Grunde das zweieinhalbte gute Spiel in Folge, weil gegen Frankfurt war es auch schon ein völlig verdienter Punkt, haben wir letzte Woche besprochen. Und dann das 0:3 bei Bayern war kein schlechtes Spiel, ist aber auch ganz schwer zu bewerten, weil wir da Schneefall hatten und das so eine ganz komische Partie war. Deswegen würde ich sagen, der Start für Leipzig, der war jetzt schon gut ins neue Jahr und kommt auch zur richtigen Zeit jetzt. Denn die nächsten Gegner sind zu Hause der erste FC Nürnberg und auswärts die SGS Essen. Das heißt, sollte jetzt Leipzig diesen Trend fortsetzen, dann haben die wirklich gar nichts mehr mit da unten drin zu tun. Und das ist jetzt das Minimalziel zwar nur, aber immerhin haben sie es dann erreicht. Also es fühlt sich gerade so an, als würden die mal wieder die Kurve kriegen in dieser Saison, oder?
Auf jeden Fall. Also langsam geht's wieder bergauf. Ich glaube, das waren jetzt auf jeden Fall wichtige drei Punkte unten. Ich bin jetzt mal gespannt, ob sie jetzt noch dabei behalten. Das hatten ja auch, dass die auch so ein bisschen wie eine Achterbahnfahrt ja auch die Punkte geholt haben oder liegen gelassen haben. Deswegen, man drückt denen ein bisschen die Daumen, weil es auch ein bisschen leid tut, wenn sie vor der Saison noch ein bisschen gesagt haben, ja, Richtung Europa schielen, im Endeffekt dabei im Abstiegskampf dabei sein, ist natürlich nicht die Ambition, die ein Team wie Rasenball Leipzig hat und auch vor allem Jonas Stefan nicht. Aber wir sind auf jeden Fall mal gespannt, wie es jetzt in den nächsten Spieltagen läuft.
Aber wirklich. Wir werden es uns anblicken. Also wir werden es uns anschauen. Ich glaube, so ist es besser. Rang 13 für den HSV nach diesem 17. Spieltag und Rang 10 für Leipzig. Man muss noch die kleine Klammer darum machen, dass es ja noch Teams gibt, die noch Nachholspiele haben. Also Jena zum Beispiel hat noch 2 Nachholspiele. Wenn ich allerdings sage, dass die gegen Bayern und Wolfsburg sind, muss man da jetzt nicht vielleicht unbedingt mit 6 Punkten im Kopf drauf rechnen, aber das nur für euren Hinterkopf, liebe Hörerinnen und Hörer. Und dann gab es eben eine Partie, die hat alles so ein bisschen erschüttert da im Tabellenkeller. Und wann sage ich das im Rasenfunk? In der Regel immer dann, wenn Jena gewinnt. Denn das ist das, womit man nicht rechnet. Und damit hat auch Union Berlin nicht gerechnet, denn es hat ja auch eine ganze Weile gedauert, bis Jena diesen Sieg fix machen konnte. Union hat einige Chancen gegen Jena, aber es sind auch eher kleinere und tatsächlich geht dann Jena durch Melina Reuter in der 61. Minute in Führung nach einem Ballverlust von Erlings, kann dann Jena so ein 4 versus 3 Umschaltangriff ausspielen und das machen sie auch sehr, sehr schön. Kammer kommt dann nicht mehr an Reuter ran. Union kann sehr schnell ausgleichen in der 66. Minute mit einem auch ja kuriosen Freistoßtor von Lisa Heiseler. Also es sieht so aus, als ob da Jasmin Janning wartet, dass Thomas Ilenburg noch an den Ball geht. Thomas Ilenburg wartet auf Jasmin Janning, am Ende schlägt er den Innenpfosten und aus weiter Distanz ist der Ausgleich erzielt. Danach gibt es Möglichkeiten für Union, aber das einzige Tor, das erzielt dann tatsächlich Jena und zwar in der 94. Minute am Ende einer wirklich absurden Fehlerkette. Allein die letzten Fehler, die gemacht wurden, waren Pavolek stellt sich komplett falsch zu ihrer Gegenspielerin, die dann den letzten Pass spielt auf Olivia Alcate, die eingewechselt wurde. Entschuldigung, ich bin hier mit meinen Notizen verrutscht. Tisiak und Bösel könnten beide eigentlich noch klären, schaffen es aber nicht. Alcate spitzt den Ball zwischen den Beinen von Tisiak weg und schiebt ihn dann ins leere Tor. Also es war wirklich ein absurdes Gegentor in einer auch aufgeladenen Schlussphase, würde ich sagen. Aber bedeutet eben am Ende, Mira, 3 Punkte für Jena, 0 für Union. Union hat 8 Punkte Vorsprung aktuell auf den Abstiegsbereich. Das heißt, jenseits von dem, dass du natürlich solche Spiele nicht verlieren willst, ist noch nicht so viel passiert. Aber Jena sendet ein großes Ausrufezeichen an alle anderen da unten dran. Und das sind vor allem Essen und der HSV, denn die sind jetzt nur noch 1 Punkt weg. Nach diesem Spiel, glaubst du, Jena hat eine Möglichkeit, uns alle zu überraschen und da vielleicht rauszuspringen aus der Abstiegszone?
Ja, das ist eine sehr, sehr gute Frage. Vor allem, wie gesagt, nach diesem Spiel, ich war sehr, sehr gespannt auf Jena, vor allem jetzt nach dieser langen Pause, weil die hatten ja, glaube ich, ungefähr 50 Tage jetzt kein Spiel. Das ist ja schon echt eine Hausmarke und man fragt sich dann ja immer so, ist das hilfreich, dass man irgendwie nochmal mehr Abläufe trainieren kann, vor allem dann mit Neuzugängen etc. oder ist das irgendwie schwierig, weil man dann noch gar nicht wieder reinkommt und alle anderen sind schon mega im Spielfluss. Ich finde, sie haben es echt gut gemacht für ihre Verhältnisse. Also sie haben halt auf ihre Tugenden gesetzt, was irgendwie kompakt stehen. Viele Zweikämpfe gab's, was Union anscheinend ein wenig überrascht hat. Was mich verwundert hat, weil aus der Pokalniederlage müssten sie es ja eigentlich irgendwie gelernt haben. Aber ja, also am Ende, wie du schon meintest, eher glücklich natürlich, dass das Tor am Ende noch gefallen ist. Aber ich muss auch sagen, Union hatte jetzt nicht die großen Chancen. Ich glaube, die hatten am Ende ja noch einmal einen Lattentreffer von Jenny Hipp und davor direkt irgendwie noch mal einmal eine Außennetzsituation oder so. Aber sie sind halt ganz oft nur in so Halbchancen gekommen, was dann am Ende auch oft mit dem letzten Abschluss zu tun hatte. Aber ja, Jena hat das halt ausgenutzt, vor allem dann am Ende dieses Missverständnis zwischen Innenverteidigerin und Torhüterin. Das war ja auch so eine was sich durchs Spiel gezogen hat, wie ja auch beim Ausgleich. Also ich bin jetzt gespannt, ob sie da Energie rausziehen können, Jena, ob das nachhaltig ist oder ob das jetzt wirklich nur so ein Ausrutscher, sage ich mal, nach oben war. Aber ja, das Spiel hat auf jeden Fall gezeigt, dass da unten im Abstiegskampf noch einiges drin ist.
Also ich muss sagen, gerade vor dem Hintergrund, dass wir das im DFB-Pokal ja schon genau diese Konstellation hatten und Jena da auch schon gewonnen hat, hat mich das wirklich überrascht, wie Union rangegangen ist an diese Partie und aus Jena sich aber erstmal erzählt, hat das halt bedeutet, Jena musste einen hohen Aufwand fahren, sie sind auch unheimlich viel gelaufen, 114 Kilometer waren es am Ende und vor allem die Außenspielerinnen Hering und Bonso die mussten immer wieder ganz weite Wege machen, was auch klar ist, weil wenn du eben aus so einer Formation herausspielst, also aus einer Fünferkette, dann haben eben die Schienenspielerinnen noch mehr offensive Aufgaben, als es eben ist, wenn du mit einer Viererkette spielst und davor meistens noch eine offensive Flügelspielerin steht. Aber die haben das wirklich sehr, sehr gut gemacht. Und dann finde ich, dass etwas, was bei Jena häufiger mal ein Problem war, in dem Spiel einfach sehr, sehr gut war, und das war die Strafraumverteidigung. Also Thomas Ilenburg hatte 18 klärende Aktionen, und die waren alle zentral, so wie man sich's vorstellt. Auch Mummert hat ganz, ganz viele wichtige, so, ja, Last-Minute-Tacklings, würde ich sagen, im Strafraum noch gemacht. Bis hin in die Schlussphase hat das Bestand gehabt. Und das hat dann gemeinsam mit noch einer sehr guten Jasmin Janning, die mit 9 Paraden ja auch wirklich das, was sie halten konnte, abzüglich des 1:1 gehalten hat, hat es dann gereicht, um Union offensiv wirklich einzuschränken. Und das ist auf jeden Fall eine große Leistung von Jena. Ich habe mir aber ehrlich gesagt mit Blick auf die Unionerinnen auch echt viele Fragen gestellt. Das muss ich wirklich sagen. Also du hast ja gerade schon angesprochen, dass es nicht so die großen Chancen gab. In Zahlen ist es so, dass in der zweiten Hälfte Union 14 Schüsse hatte und Jena 6. Und Union hat aus 14 Schüssen einen Expected Goals Wert von 0,57 erzeugt. Also sprich, große Chancen waren da wirklich nicht mit dabei, und die größte war ja eigentlich tatsächlich nach einem Fehler von Jena. Wie, ja, kritisch wärst du da mit Union, dass sie es zwar geschafft haben, sich eine Feldüberlegenheit herauszuspielen, aber da so wenig Torgefahr bei herumgekommen ist?
Also ich muss sagen, ich habe mich während des Spiels und jetzt auch danach mich selbst gefragt, warum ich so kritisch mit Union insgesamt bin. Also das bin ich jetzt irgendwie schon die ganze Saison. Ich habe irgendwie höhere Erwartungen an das Team. Also sie sind ja Aufsteiger und das wichtigste Ziel ist der Klassenerhalt. Und ich denke mal, dass sie das auf jeden Fall schaffen werden. Also so kritisch darf man dementsprechend gar nicht sein mit der Saison. Aber ich glaube auch einfach, weiß ich nicht, hat man schon so eine Erwartungshaltung an diese Mannschaft von Beginn an gemacht? Ich glaube, das kommt auch irgendwie durch diese klaren Aussagen von Aileen Pöse. Sie geht immer voran, kritisiert direkt, wenn irgendwas ist. Und irgendwie habe ich das so ein bisschen übernommen. Und genau wie du es halt gesagt hast, also sie kam dann in diese Bereiche, dass sie dann irgendwie mit tiefen Bällen oft irgendwie Campbell oder so gefunden haben. Aber dann ist es halt nicht zu einer klaren Chance gekommen, was dann entweder am letzten Pass lag oder halt an der Abschlusssituation selbst. Ja, und da frage ich mich, wie kann man das verbessern? Weil ist das einfach eine Sache von Qualität oder kann man das irgendwie im Training noch besser angehen? Ja, ich weiß nicht. Also es gab natürlich auch so ein paar Lichtblicke. Also ich fand die Lia Kamba, die war wirklich richtig gut im Spiel. Und ich kann mir auch vorstellen, dass die wirklich mit Campbell und Orschmann auch ganz gut harmonieren kann, der Neuzugang. Aber so insgesamt, ja, fand ich die Leistung eher schwach. Vor allem, weil es halt irgendwie so ein wichtiges Spiel war. Jetzt so nach dem Sieg gegen Essen hätte man jetzt einen Sieg gegen Jena irgendwie nachlegen können, um halt irgendwie dieses Kapitel Abstieg ein für alle Mal zu beenden in dem Sinne. Ja, deswegen haben sie diese Chance auf jeden Fall vertan.
Ich glaube, ich bin langsam auf dem Punkt, eher kritisch mit Union zu sein, weil alles, was du sagst, stimmt, und das ist auch richtig, sich da zu hinterfragen, wie kritisch man sein sollte, aber du kannst natürlich auch die Argumentation fahren, schau dir einfach die Einzelspielerinnen an, Tanja Pavlik, Amber Tüsiak, Eileen Campbell, Hannah Oerlings, Dina Orschmann und so weiter und so fort, und guck dir an, was aus diesen individuell guten Spielerinnen dann herauskommt als Team. Und ich hätte halt ein besseres Gefühl bei Union, wenn ich den Eindruck hätte, diese individuellen Fehler, die immer mal wieder passieren, die werden in manchen Spielen auch aufgefangen davon, dass man systemisch dem Gegner überlegen ist. Denn Union hat häufig Spiele mit Kontrolle und mit Ballbesitz, aber mir gefällt einfach überhaupt nicht, wie wenig darauf reagiert wird, was die Gegnerinnen letztlich machen, auch was sie gut machen. Bei Jena jetzt zum Beispiel war es so, Union hatte den Ball, Union ist mit dem Ball auch gut nach vorne gekommen, sie wurden auch nicht so krass gepresst in den allermeisten Situationen. Also Anfang der zweiten Hälfte war es mal anders. Da hatte dann Jena seine beste Phase letztlich in diesem Spiel. Aber davon abgesehen hatte Union den Ball und ist auch eigentlich relativ gut in die Mittelfeldregion und auch ins Angriffsdrittel gekommen. Und dann waren sie halt viel auf den Flügeln, was jetzt auch nicht so überraschend ist, denn da ist der Platz und so weiter und so fort. Und da standen sie aber permanent in Unterzahlsituationen. Wirklich, ich habe es irgendwann gezählt und es waren 7, 8 Situationen nacheinander, sowohl auf dem linken als auch auf dem rechten Flügel, wo sie in einem 3-gegen-4 standen. Und das 3-gegen-4 wurde immer dadurch erzeugt, dass die äußere Innenverteidigerin der Außenverteidigerin geholfen hat. Die Sechserin hat sich noch fallen lassen, plus die Außenspielerin von Jena ist auch tief gewesen. Das waren quasi die 4. Und bei Union waren es eigentlich immer Außenverteidigerin eine 8 und eine Stürmerin, also 3-gegen-4. Und wenn du auf der einen Seite 3-gegen-4 hast, dann musst du irgendwo anders eine Überzahl haben. Und dann kannst du natürlich versuchen, da hinzuspielen. Musst du nicht, aber du kannst es versuchen. Aber genau diesen Versuch hat Union meiner Meinung nach kein einziges Mal so wirklich ernsthaft übernommen, dass sie mal wirklich dann die Seite verlagert haben. Und zwar auch möglichst zügig, damit du diese Überzahl auch ausspielen kannst. Und was hat Union stattdessen gemacht? Vielleicht ist es mir auch deswegen aufgefallen. Sie haben geflankt. Aus Situationen, aus denen du einfach nicht flankst. Also Dino Auschmann hat da zwar einmal mit so einer verunglückten Flanke, hat sie Jasmin Janning kurz geprüft, aber direkt die nächste ist wieder verunglückt und einfach aufs Tordach geflogen. Und das finde ich ist einfach sehr dürftig. Und dann dachte ich mir, okay, da kann man ja in der Halbzeit drauf reagieren und kann sagen, okay, jetzt stellen wir ein bisschen um. Du musst ja gar nicht immer gleich die Formation ändern. Du kannst es auch mit Spielerinnen machen. Aber letztlich, ehrlicherweise, ich habe die großen Umstellungen nicht erkannt. Und stattdessen kommt dann irgendwann eine Naika Reisner rein, die eine irre Qualität hat, die aber, wenn sie Linksverteidigerin in der Viererkette spielen muss, die vielleicht ein bisschen schlechter zur Geltung bringen kann als eben als Schienenspielerin in der Fünferkette. Also sprich, da hätte ich dann gesagt, weiß gar nicht, ob das jetzt so perfekt ist für sie. Wisst ihr dann nicht vielleicht sogar als Linksaußen aufstellen? Warum denn nicht? Macht doch ein 4-4-2 draus, zum Beispiel. Aber solche Anpassungen, die sehe ich bei Aylin Pöse und Union Berlin sehr wenig. Und das ist natürlich auch so eine Sofa-Kritik, das ist mir schon klar. Also dass quasi hier sitzt halt der Max, der sich irgendwelche taktischen Überlegungen macht und ich muss es ja weder trainieren noch umsetzen. Aber irgendwie würde ich gerne mal etwas sehen bei Union, was so ein bisschen zumindest in die Richtung geht wie Leverkusen, wie Werder Bremen, wie Freiburg, wie Frankfurt. Nicht von der Tabellenposition her einfach, sondern das sind alles Teams, die haben wiedererkennbare Muster, die immer wieder funktionieren, die, wenn etwas nicht funktioniert, darauf reagieren können, nochmal was verändern. Vielleicht muss man da Frankfurt sogar ehrlicherweise fast rausnehmen. Sorry. Und das würde ich irgendwie gerne sehen von Union, weil du musst doch mit diesen Spielerinnen eigentlich einen besseren Fußball spielen können.
Ja, also ich hatte mir auch von der Einwechslung, die du angesprochen hast, von Naika Reisner schon mehr erwartet. Also ich dachte so, okay, jetzt wird's offensiver, wenn sie jetzt als Außenverteidigerin kommt und nicht als Außenbahnspielerin. Aber das ist, wie du schon meintest, komplett verpufft. Also ich kann mich jetzt an keine einzige Situation erinnern, wo sie das irgendwie mal zu zweit außen dann gut ausgespielt haben. Und wie du schon angesprochen hast, dass sie die Verlagerung nicht gemacht haben. Ja, die eine haben sie gemacht. Die ist dann zum Gegentor.
Stimmt.
Dass das Gegentor rausresultiert. Vielleicht machen sie es deswegen nicht.
Ja,
ja, nee, aber da hast du schon recht. Also ich meine, da kann da jetzt auch wieder die Ausrede, vielleicht liegt das alles daran, dass man so viele Verletzungen die ganze Saison hatte und keine richtige Einspielung für diese ganzen Automatismen oder für diese ganzen taktischen Anpassungen im Spiel. Aber ich finde auch, dass man da dann irgendwann schon den Anspruch haben kann, dass da irgendwie noch eine taktische Verbesserung auch kommen muss, weil es sind schon immer die gleichen Muster, die sie spielen. Und ja, gegen so welche Gegner wie jetzt gegen Jena funktionieren die halt meistens dann gar nicht richtig.
Und ich meine, man muss natürlich dazu sagen, eigentlich geht dieses Spiel 1-1 aus, wenn es nicht noch diesen großen Patzer in der Schlussphase gibt. Ich wäre aber dann trotzdem kritisch gewesen mit Union, weil eben so die Entwicklung nach vorne wirklich fehlt und weil, also nur noch eine Detailbeobachtung, das hat jetzt definitiv nicht dieses Spiel entschieden, aber können die Hörerinnen und Hörer ja auch gerne mal drauf achten. Schaut einfach mal, wie Union presst und ob da immer alle dieselbe Idee haben. Und das war nämlich in dem Spiel zum Beispiel auch nicht so. Manchmal haben sie durchgeschoben und manchmal nicht und manchmal haben nur zwei durchgeschoben und die dritte nicht. Und das sind Dinge, das wird halt dann der ersten Liga bestraft von Gegnerinnen. In dem Spiel war das jetzt nicht der Schlüssel zur Niederlage, aber wenn einem sowas auffällt, das ist dann nicht gut, aber kann sich auch verbessern. in den nächsten Wochen. Für Union geht es jetzt weiter zum SC Freiburg und dann zum ersten FC Köln, beziehungsweise der kommt nach Berlin. Union hat 8 Punkte Vorsprung auf den HSV. Das heißt, wie gesagt, alle Kritik, die ich jetzt geäußert habe, muss man da quasi auch in Relation setzen zu dem, dass Union nicht in akuter Abstiegsgefahr ist. Zumindest so muss man es sicherlich formulieren, vor allem mit Blick auf die Situation von Jena. Denn Jena hat zwar 1 Punkt Rückstand auf das rettende Ufer jetzt durch diesen Sieg, allerdings auch erstmal jetzt 2 harte Heimspiele vor sich. Der FC Bayern kommt jetzt im Nachholspiel. Dann Eintracht Frankfurt. Wiederum sehr interessant wird dann allerdings das Auswärtsspiel beim ersten FC Nürnberg. Vielleicht kann uns Jena dann nochmal überraschen. Und dann ist es vielleicht auch irgendwann gar keine Überraschung mehr. Da muss ich mir mal eine andere Anmoderation überlegen für solche Spiele. Also Jena, ihr liefert, dann liefere ich. So machen wir das jetzt einfach. Wer nicht geliefert hat, das waren die Torjägerinnen beim Spiel zwischen Köln und der SGS Essen. Denn das ist das Montagsspiel, über das wir schon vorhin kurz gesprochen haben, das wir unmittelbar vor dieser Sendung gesehen haben, Emily und ich. Und es sind am Ende keine Tore gefallen. Es endet mit 0:0, diese Partie. Es gab durchaus einige Chancen. Man muss aber allerdings ehrlich schon tief in die Notizen reingehen, um so große Chancen zu finden. Und man könnte eigentlich auch vielleicht sogar die These vertreten, Emily, dass der FC trotz allen Ballbesitzes und auch guter Schussstatistiken und so weiter und so fort gar nicht so wirklich große Chancen hatte. Also ich habe es mir irgendwann mal rausgeschrieben, in der zweiten Hälfte hatten sie insgesamt einen Expected Goals Wert von 0,5 oder irgendwie sowas. Ich hole gleich nochmal die aktuelle niedrig. Zahl. Ja, 0,87 ist es jetzt am Schluss gewesen aus 19 Schüssen. Lag das an Essen, dass Köln so wenig aus seinen Chancen gemacht hat, oder lag das am FC?
Auch ein bisschen beides. Es ist, ich finde, das Spiel hat sich auch dem Spiel wie in Wolfsburg ein bisschen auch geähnelt, dass Köln doch auch da einfach nicht die Chance nutzen kann. Man hat einfach gesehen, die Chancenverwertung war einfach Katastrophe heute. Also die haben es immer versucht, in den Strafraum zu kommen. Der letzte Pass hat eigentlich nie funktioniert. Also die Hereingaben von rechts, von links, von Jankowska mal von links, da haben die einfach nie jemanden gefunden. Und da war halt auch einfach tatsächlich immer ein Ball von irgendeiner Essener Abwehrspielerin dabei. Die waren da irgendwie zu sechst hinten im Strafraum und haben einfach alles versucht wegzublocken. Das muss man auch echt sagen. Essen hat einfach wirklich gekämpft. Also da muss man wirklich einen großen Respekt zeigen. Einfach versucht, sich in jeden Ball reinzuschmeißen. Und Essen. Und Köln hat einfach keine Antwort drauf gefunden. Also gar keine. Also es war, ich gucke mit sehr viel Emotion Fußball, egal wer spielt. Und ich habe mir wirklich gedacht, oh Gott, ich kann es mir eigentlich gar nicht mehr angucken, wenn schon wieder ein Pass einfach nicht ankommt, wo er hinkommen soll. Mhm. Und auch Sindermann, wenn sie auch mal, ich glaube, das war der eine Freistoß, ich weiß gar nicht, wer den gerade geschossen hat, wo sie den super krass gut rausgeholt hat. Also das Achinska. Ist auch wieder Achinska, genau. Ja gut, Achinska, über sie kann man ja heute auch genug sprechen. Die arme Spielerin, die auch oft mitgenommen wurde. Ich glaube, das eine Mal war ja Kowalski, die ihr ein bisschen mit der Hand in die Nase reingekratzt hat, die dann ewig geblutet hatte. Mhm. Aber auch Sindermann hat auch ein sehr gutes Spiel gemacht, wenn sie mal tatsächlich parieren musste, weil man denkt, klar, Köln hatte so viele Offensivaktionen, aber so viele Schüsse kamen gar nicht aufs Tor, dass Sindermann wirklich eingreifen musste. Ich glaube, das kann man vielleicht an einer Hand, an zwei Händen maximal abzählen, vermutlich eher an einer Hand. Aber wiederum hast du auch Essen, die Umschaltmomente einfach nicht nutzen konnten. Also es gab schon oft welche, die sie gut ausspielen hätte können, aber die konnten sich einfach nicht entlassen. Es war immer ein Pass von Fürst, der einfach irgendwie ins Leere ging. Ramona Meyer hat es immer mal wieder versucht, irgendwie alleine vorzugehen. Natürlich, wenn die gedoppelt wird, teilweise auch mit 3 Spielerinnen, ist es auch schwer für eine Essener Spielerin da durchzukommen, auch wenn sie super robust ist. Kowalski hat man dann teilweise auch gar nicht gesehen in Offensivaktionen, wenn sie mal da war. In der zweiten Halbzeit war es dann auch schon besser, als Olsen eingewechselt wurde. Ich finde, da hat man schon ein bisschen mehr Offensivaktionen von Essen gesehen, aber dann aber auch tatsächlich ab der 70. Minute. Und auf einmal habe ich gemerkt, oh, Essen kann irgendwie doch Fußball spielen und nicht nur hinten drinnen stehen. Aber es war ein Spiel, das einfach verdammt mühsam war, zuzuschauen. Ich glaube auch sehr mühsam für die Spielerinnen, die auf dem Feld standen. Für beide Mannschaften.
Ja. Also ich hatte irgendwann so Leverkusen-Vibes, also ich dachte mir, ah, macht das Essen wieder so, dass sie quasi ein Spiel killen letztlich defensiv und dann irgendwie
ja.
das Auswärtstor machen und sogar mit einem Dreier noch nach Hause fahren, so wie wir es im letzten Spiel vor der Winterpause gesehen haben. Aber dafür hätte man dann schon die wenigen Chancen noch besser ausspielen müssen. Also es gab einmal so eine Kombination aus Ramona Mayer und Leonie Köpp. Da hat sich dann aber Leonie Köpp auch dafür entschlossen, einfach aus 30 Metern, glaube ich, zu schießen und hat das Außennetz getroffen. Du hast es vorhin ja schon angedeutet. Und das war es dann schon, 81. Minute. Ich glaube, das müsste der letzte Schuss gewesen sein.
Genau, das war die einzige, ja. Vor allem auch der einzige in der zweiten Halbzeit gefühlt.
Ja, sie hatten noch diesen einen Distanzschuss, deswegen waren es statistisch gesehen zwei. Also dieser,
außen, ja.
Genau, also wo sie aus sehr großer Entfernung einfach versucht haben, Irina Fuchs zu überlisten, aber der Ball kam nicht mal aufs Tor. Genau, auf dem Zettel waren es zwei Schüsse, aber die Hörerinnen und Hörer haben, glaube ich, schon verstanden. Viel Torgefahr war es nicht von Essen. Und da muss ich sagen, bringt mir das aber schon Respekt ab, dass man sich dann am Ende aber einen Punkt holt beim FC, wo ich zumindest sagen würde, der ist absolut verdient. Denn du kannst natürlich über Dinge sprechen, die beim FC besser hätten klappen können, dann hätten die das gewonnen und dann wäre das nicht unverdient gewesen. Aber ich muss sagen, die Art und Weise, wie Essen den eigenen Strafraum verteidigt hat, die Art und Weise, wie sie auch in vielen Situationen Druck auf die Flankengeberinnen gebracht haben, nicht in allem, es gab einmal nach einer Ecke eine Flanke, ich weiß gerade gar nicht mehr, war das Laura Vogt, glaube ich, die hatte da gefühlt eine Minute Zeit, ja. nochmal sich zu überlegen, wo sie hinflankt und flankt dann aber halt so ungenau. Das war das Kölner Spiel, also nicht mal die Zeit hat geholfen. Aber ich finde, dass das echt gut funktioniert hat, dass da Vanessa Fürst auch, die ja als Rechtsverteidigerin spielen musste, da gute Aktionen mit drin hatte, natürlich auch ein paar, wo sie mal überspielt wurde, aber das haben sie dann gelöst bekommen und vor allem Ostermeier, nicht nur, weil sie wirklich auch körperlich ganz schön rangenommen wurde von den Kölnerinnen, aber also die hat mich einfach ja fast schon begeistert in dem Spiel, muss ich sagen. Also ich habe mich über die Defensivaktion in dieses Spiel quasi reingekämpft als Zuschauer, muss ich sagen. Das fand ich wirklich gut. Die hat ja in der 67. Minute mit so einer Grätsche verhindert, die eine Riesenchance für Jessen und das ja. landet in keinem Highlight-Knipp, weil das noch zu weit weg war vom Tor, um eine Chance zu sein. Aber es liegt nur an ihr, dass die nicht 1-1 gegen Sindermann geht. Und ich muss sagen, das nötigt mir echt Respekt ab, dass Essen das hinbekommen hat und dann ist dieser Punkt auch nicht unverdient.
Auf jeden Fall. Also, wie gesagt, immer noch Respekt. Man hat den Spielerinnen auch am Ende des Abpfiffes angesehen, dass sie jetzt auch wirklich hinüber sind, wortwörtlich. auch von beide Mannschaften, wobei ich auch sagen muss, Essen hat immer versucht, irgendwie an den Spielerinnen dran zu sein. Klar, die haben dann auch irgendwann nicht mal hochgepresst, die haben einfach hinten drin gestanden. Klar, was willst du denn auch machen? Ich finde auch, Köln spielt eine Mega-Saison. Sie mussten es auch so machen, weil sie wissen, sie haben halt einfach torgefährliche Spielerinnen in der Mannschaft. Aber dann ist es, ich muss immer so lachen, dass Köln es einfach nicht gebacken gekriegt hat, da irgendwie einen Torschuss hinzukriegen. Du hast da so gute Spielerinnen, es hat einfach nichts funktioniert. Es ist, also vor allem die Zuschauerinnen, die dann noch im Stadion waren, an einem Montagabend auch noch bei der Kälte, boah, Respekt. Also ich weiß nicht, ob ich das dann auch so lange durchgehalten hätte. Aber gut, es ist schon krass. Ich habe auch geguckt, Eckenverhältnis war ja irgendwie, Köln hatte ja 5 oder 6 und Essen hatte in der 90. Minute ihre erste Ecke gehabt. Und da habe ich auch gedacht, also das passt eigentlich perfekt zum Spiel. Also das hat einfach alles beschrieben, Offensivaktion, viel von Köln, Essen ab und zu mal, wenn überhaupt. Es ist schon sehr interessant gewesen und auch die verdammt vielen gelben Karten. Also ich glaube, ja. Essen hat innerhalb von den letzten 20 Minuten irgendwie 5 Stück gekriegt. Die Bank hat auch eine. Also das hat dann, ich finde, das hat einfach so genau das Spiel erklärt. Sehr intensiv, sehr hart, aber auch kein Torfestival.
Und findest du, dass da Köln was falsch gemacht hat? Also klar, der letzte Pass kam oft nicht an oder war leicht zu ungenau. Aber man könnte dieses Spiel ja auch so erzählen, dass Köln letztlich nichts zugelassen hat. Muss man so ehrlich sagen, also Expected Goals Wert von Essen, ich weiß gar nicht, ob ich ihn genannt habe, 0,10, also der war wirklich nicht hoch. Das heißt, defensiv würde ich da von einer makellosen Leistung sprechen und offensiv haben sie sich ja 19 Schüsse herausgespielt. Gibt's was, wo du sagen würdest, das hat Köln falsch gemacht und deshalb dieses Spiel nicht gewonnen oder war es einfach Pech und eben sehr gute Essenerinnen?
Vielleicht eine Mischung. Ich fand, es war viel wahllose Flanken oder wahllose Steckpässe, die nicht immer funktioniert haben. Also man hat keine klare Struktur einfach gehabt in dem Kölner Spiel. Was super schade ist, weil sie haben eigentlich oft einfach diese klare Struktur, wenn sie über links gehen, über rechts gehen, eine gute Flanke auf Jessen oder je nachdem wer, oder Bremer, die dann auch eingewechselt wurde, die hat auch nochmal ordentlich Dynamik reingebracht in das ganze Spiel.
Fand ich auch.
Aber wiederum muss ich auch einfach sagen, Essen hat es einfach verdammt gut gemacht und es war nicht ganz Köln schuld, dass sie kein Tor geschossen haben. Es war auch einfach der Verdienst von Essen, die sich da wirklich überall reingehauen haben, dass da auch wirklich kein Tor erzielt wird. Also es ist so eine kleine Mischung, aber mit Pro mehr, dass Essen da einfach nichts zulassen wollte. Und natürlich, klar, Essen hat jetzt nicht gerade die größten Offensivspielerinnen. Das haben wir jetzt auch immer gesehen. Das sind immer so diese Lucky Goals, die sie dann auch machen. Fände ich eigentlich, also ich hätte es heute toll gefunden, hätten sie einfach so ein Lucky Goal gemacht. Hätte eigentlich für zum Spiel gepasst. Köln macht das Spiel, Essen zieht das Tor, nimmt sich die nächsten 3 Punkte und ist dann über HSV und ist auch gar nicht mehr auf dem Abstiegsplatz. Das wäre eigentlich genau das, was das Beste wäre. Wobei sie jetzt sowieso auch nicht auf dem Abstiegsplatz sind, glaube ich. Die haben ja,
sie sind durch das 3 Tore bessere Torverhältnis.
Genau.
Sind sie auf Rang 12 gesprungen. Ja, also das haben wir ja alle gedacht, als es diese erste Ecke gab da in der Nachspielzeit, das hat ja Martin Piller dann auch beim Magenta Sport entsprechend kommentiert, da dachten wir alle, okay, jetzt passiert's. Und die war ja auch nicht schlecht, die Ecke von Kowalski.
Das stimmt.
Aber wurde dann von Fuchs auch einfach dann relativ gut runtergepflegt. Ja, ich finde, es gibt auch nur so Details, also was gut war bei Köln, war das hohe Pressing, was gut war, war die Art und Weise, wie sie ins Angriffsdrittel gekommen sind. Wer mir sehr gut gefallen hat, war Laura Feiersinger. Das wäre die einzige Frage, die ich stellen würde, wenn ich jetzt mit Britta Carson reden könnte über dieses Spiel, würde ich fragen, warum Laura Feiersinger ausgewechselt? Die hatte so viele gute Aktionen.
Warum auch so früh?
Genau, also gab's da vielleicht was wir eben nicht mitbekommen haben, weil es hat eben so tatsächlich wenig Sinn ergeben. In der 69. Minute kam dann Vanessa Leimstoll für sie, was ja auch so eine kleine Umstellung dann bedeutet hat. Hin und wieder eine Flanke zu viel genommen, 31 waren es am Schluss, 10 davon sind angekommen. Sie hätten vielleicht manchmal, das ist mir schon irgendwann aufgefallen, also Essen vor allem in der Schlussphase, wo dann die Kräfte nachlassen, da neigen dann Teams dazu, im tiefen Block, wenn sie verteidigen, alle quasi in die letzte Linie zu fallen, weil du willst quasi nicht diejenige sein, die da den Schuss zulässt. Und da gab es schon in ein paar Situationen Möglichkeiten, dass so Jankowska oder Leimenstoll oder auch Pauline Bremer, dass die anstatt der Flanke nochmal den Pass ins Zentrum hätten versuchen können. Denn also das sah für mich zumindest von außen so aus, als ob das möglich gewesen wäre, da auch nochmal anders in den Strafraum zu kommen. Vielleicht haben sie sich da irgendwann zu sehr versteift auf das, was sie eben sehr, sehr gerne machen, was sie ja auch erfolgreich machen. Aber selbst dann hätte sich wahrscheinlich einfach Ostermeier dazwischen geschmissen. So ehrlich muss man sein. Die war überall an dem Abend. Die hätte das hinbekommen.
Vermutlich. Ja, hoffentlich hat sie jetzt auch nichts mit dem Kopf gehabt, dass der eine Schuss da auch nicht so gesund ist auf die, ich weiß gar nicht, ob es Schläfe oder auf den Nacken war, den sie da abbekommen hat. Aber Respekt an Ostermeier. Also die hat auf jeden Fall die Kapitänsbinde heute sehr gut vertreten, nachdem Meißner ja sowieso krank ausgefallen ist.
Stimmt,
also richtig Respekt.
Ja, das stimmt. Also hoffen wir wirklich, dass es ihr da mit dem Kopf gut ging. Es sah schon entsprechend aus, aber es war irgendwann so ein bisschen, ja, fast schon komödiantisch, dass immer wieder da Lena Ostermeier am Boden lag und sich irgendwas an ihrem Körper gehalten hat. Aber sie hatte allein 10 klärende Aktionen, mehrere geblockte Schüsse, also sehr, sehr gutes Spiel von ihr. Vielleicht werden wir später bei den Awards noch über Lena Ostermeier sprechen. Für den Moment bedeutet jetzt erstmal dieser Punktgewinn, dass eben Essen auf Rang 12 springt und damit den punktgleichen HSV auf Rang 13 schiebt. Die Essenerinnen werden jetzt dann beim VfL Wolfsburg und dann zu Hause gegen Rasenballsport Leipzig spielen. Generell kommt jetzt schon ein anstrengender Stretch für Essen. Also Wolfsburg, Leipzig, Hoffenheim, Bayern. Danach geht's mit Werder weiter. Also es wird nicht so arg viel besser. Irgendwann kommt Jena zu Hause. Aber ich glaube, diese Defensivleistung, die kann einem dann doch ein bisschen Mut machen aus Sicht der SGS. Und für den ersten FC Köln ist ja auch nichts passiert. Es ist eine historisch gute Saison. Man hätte halt die Chance gehabt, den Anschluss zu halten, irgendwie an Rang 7. So ist es jetzt Rang 8 mit 25 Punkten. Beziehungsweise ist Quatsch, an Rang 7 hat man jetzt, die haben 26 Punkte, hat man immer noch Anschluss. Aber ich meinte damit den Anschluss quasi zu den Rängen, die auch so nah an Rang 3 dran liegen, wo es dann um wenige Punkte nur geht. Es ist aber noch alles möglich für den FC. Es geht jetzt dann zu Leverkusen und die sind ja auch nur 3 Punkte weg. Das heißt, da könnte man ja vielleicht das ausgleichen, dass man jetzt hier keinen Dreier mit nach Hause nehmen konnte. Und keinen Dreier zu Hause behalten konnte der erste FC Nürnberg. Und dieses Spiel gegen die TSG aus Hoffenheim, das war absurd. Also es war einfach weird. Ich weiß nicht, wie Mira es gesehen hat, kann sie mir gleich erzählen. Aber am Ende haben wir insgesamt 3 Strafstöße gesehen, alle für Hoffenheim. 2 davon wurden verwandelt. Der erste noch, der in der 4. Minute von Natasja Lein verursacht wird, der wird noch verschossen von Amporta. Aber danach macht es dann tatsächlich die TSG besser und gewinnt dann dieses Spiel. Marie Steiner trifft in der 14. Minute per Strafstoß. Laura Kloning macht das einzige Tor aus dem Spiel heraus. Das war in der 54. Minute der Fall. Da hat vorher Chiara Hahn eine schöne Ablage gespielt, muss man sagen. Der Schuss war auch nicht schlecht von Laura Kloning. Und nur 7 Minuten später in der 61. Minute gibt es dann den nächsten Strafstoß und den verwandelt dann Selina Cerci. Aber davor, danach und dazwischen, Mira, hat der Club, obwohl er in Unterzahl spielt, sogar immer wieder Chancen. Also, dass der erste FC Nürnberg hier mit 0 geschossenen Toren rausgeht, ist eigentlich absurd, wenn man sich dieses Spiel anguckt. Und gleichzeitig kann man nicht so ganz erklären, wie kann denn das der TSG passieren, in Überzahl Chancen zuzulassen. Ich weiß es irgendwie nicht. Und dann hinten raus ist dieses Spiel auch ganz komisch ausgetrudelt, wo ich dann nicht mehr sagen konnte, hat Hoffenheim jetzt das Spiel beendet, weil sie führen schon mit 3-0 oder macht es der Club gerade so gut? Also kannst du mir dieses Spiel erklären und die Leistung der beiden Teams einordnen? Wie gut oder schlecht waren sie?
Ja, ich würde es dir tatsächlich gern erklären. Also ich habe immer das Gefühl, ich sitze hier und muss immer mindestens ein Spiel analysieren, wo es eine frühe rote Karte gibt. Und die bringt das ganze Spiel irgendwie aus dem Gleichgewicht. Das war jetzt irgendwie auch wieder hier der Fall. Also ich muss sagen, ich hätte es gerne 11-11 zu Ende gesehen, weil ich glaube, so funktioniert halt auch einfach das Nürnberger Spiel mit der Manndeckung. Und das hat irgendwie gar nicht danach so richtig stattgefunden. Also sie mussten sich erstmal sortieren. Das hat man auch richtig gemerkt. Es gab ja auch diese eine Verletzungsunterbrechung
von Romero,
Tactical Break, wo sie sich dann einmal kurz alle gesammelt haben und mal besprechen mussten, wie gehen sie das denn jetzt an. Weil ich glaube, so dieser eine taktische Clou, den sie ja am Anfang eigentlich hatten, dass sie ja Lein auf Cerci gestellt hatten und dass Lein sich immer so tief hat fallen lassen, das ging dann ja auch nur die ersten 10 Minuten, weil danach war es dann ja in dem Sinne hinfällig. Aber wie du schon angesprochen hast, ich fand auch, dass Nürnberg brauchte seine Zeit, um sich darauf einzustellen, auf diese neue Spielsituation, aber hatte dann vor allem halt kurz vor der Halbzeit auch nochmal echt so eine kleine Mini-Drangphase, wo sie dann echt ganz gute Konter gespielt haben. Und auch diese eine Riesenchance, war die schon vor der, vor der Halbzeit. Da hätten sie eigentlich auch ein Tor erzielen können. Daran hat es dann am Ende gemangelt und dann, wie du schon meintest, die Elfmeter waren dann auch alle ein wenig unglücklich und dass sie dann auch auf der anderen Seite durch dieses Handspiel da Richtung Ende auch keinen bekommen haben. Also Handspiel kann man auch diskutieren, aber es lief halt alles gegen Nürnberg, sagen wir es mal so.
Ja.
Und für Hoffenheim, die das Spiel dominiert haben, aber halt hinten wirklich immer wieder anfällig waren. Vor allem, wenn es dann irgendwie so in Dribblings ging. Ich fand, da waren die Verteidigerinnen immer sehr passiv, wo ich mich gefragt habe, warum eigentlich? Also ihr dominiert doch, ihr müsst doch da direkt auf die Balleroberung wieder aus sein. Das war halt irgendwie nicht der Fall. Ja, deswegen steht das Spiel jetzt so mit 3-0 für Hoffenheim, aber war irgendwie ein ganz komisches.
Mhm. Ich hatte das nämlich jetzt sogar vergessen, in meinem Spielfilm noch zu erwähnen. Der 2. Strafstoß, der hat zur roten Karte gegen Lara Meroni geführt. In der 12. Minute schon. Also daher kam die lange Überzahl für Hoffenheim. Und trotzdem am Ende in Überzahl lässt in der 2. Hälfte Hoffenheim 6-4 Schüsse. Also 6 Schüsse haben sie selbst und 4 lassen sie zu bei 84% Ballbesitz. Also es zeigt eben einfach, wie seltsam dieses Spiel war. Das ist eine ausgeglichene Bilanz. Glaubst du denn, dass es beim ersten FC Nürnberg ein Thema werden könnte? Ich meine, oberflächlich betrachtet könnte man sagen, man hat mit Olivia Wosch eine Innenverteidigerin abgegeben. Jetzt spielen hier Mai, Fördersch und Fröhlich. Neuzugang Wale wird erst eingewechselt dann in der 76. Minute und so wirklich bewerten kann man ihre Leistung dann sehr schwer, weil eben Hoffenheim so zurückhaltend gespielt hat. Also oberflächlich gesprochen könnte man ja sagen, na gut, das kommt halt davon, wenn man eine Innenverteidigerin abgibt, weil man ein gutes Angebot bekommt. Wenn man ein bisschen tiefer reingeht, könnten wir jetzt aber auch zum Beispiel sehr viel über sehr viele der Pfiffe diskutieren von Dr. Rim Hussein. Keiner davon klar falsch, aber eben schon so manche in der Tendenz hart, zumindest für den ersten FC Nürnberg. Und wenn man sieht, dass sie auf der anderen Seite bei einem Handspiel schon den Griff zur Pfeife macht und sich dann aber umentscheidet und doch nicht pfeift, dann verstehe ich auch den Nürnberger Frust, auch wenn das wahrscheinlich nicht spielentscheidend war. Zumindest ja, ist es zu vermuten. Also, was glaubst du, war das jetzt ein Ausreißer vom ersten FC Nürnberg? Hatten die jetzt einfach Pech? Ich meine, es sind auch nur 6 Punkte Vorsprung auf Essen und den HSV.
Ja, und sie haben jetzt echt so eine kleine Schwächephase wieder. Also es ist ja irgendwie so eine Saison, die von Phasen geprägt ist. Also mal irgendwie eine Phase, wo sie am Stück auch echt gute Spiele machen und dann ja auch gepunktet haben. Aber dann wieder eine Phase, wo halt das Pech dann auf ihrer Seite, wie in diesem Spiel war. Und sie dann jetzt, glaube ich, seit 5 Spielen ohne Sieg sind. Mhm, ich bin mir jetzt gerade nicht mehr sicher. Aber genau, also das kann dann halt auch irgendwie eine Saison dann noch in eine andere Richtung prägen, wenn sich dieser Lauf irgendwie fortsetzt. Und dann kommt's, wie du schon gemeint hast, auch so, dass dann alle Pfiffe irgendwie so gegen dich kommen. Und ich finde schon, also ich weiß nicht, wie du die rote Karte siehst. Mir haben da auch immer so die genauen Zeitlupen gefehlt, um diesen Kontakt genau auszumachen. Aber es nervt mich dann auch einfach immer, dass das dann recht schnell von der Schiedsrichterin gepfiffen wurde und dann halt so spielentscheidend ist. Oftmals, also ich kann mir gut vorstellen, dass Hoffenheim das Spiel trotzdem auch mit 11-11 gezogen hätte. Aber vor allem bei diesen Situationen, die Nürnberg dann auch noch hatte, hätte ich es gern anders gesehen. Also ich bin gespannt, weil so defensiv haben sie dann ab der 75. Minute ja auch echt gefühlt nichts mehr richtig zugelassen. Kann man jetzt auch wieder streiten, ob das dann an Hoffenheim lag oder an der stabilen dann Defensive von Nürnberg. Aber ja, also ich weiß gar nicht, wie die nächsten Gegnerinnen dann sind, aber da muss jetzt langsam mal wieder ein Punkt her, um halt irgendwie aus diesem Negativstrudel auszubrechen.
Hm. Also Leipzig auswärts und dann Jena zu Hause, das wird natürlich vor allem wichtig. Generell die Heimspiele dürften sehr wahrscheinlich das Zünglein an der Waage sein. Jena zu Hause, Köln zu Hause, okay, da machen wir mal eine Klammer drum. Aber dann der HSV zu Hause und Essen zu Hause. Da muss der erste FC Nürnberg den Klassenerhalt klar machen. Ja, also weil du diese rote Karte ansprichst, es ist ein Foul von Meroni, aber ich erkenne da einen Ballbezug und dann ist es für mich gelb und keine rote Karte und für mich auch, also ja, also Verhinderung einer klaren Torchance, weiß ich nicht. Also ich wäre da mit gelb, hätte ich das ja, besser ich bewertet auch. Gesehen, aber es gibt auch Argumente für rot und dann ist das einfach, also generell gab es halt viele Aktionen, da kannst du auch schon den ersten Strafstoß von Laien nehmen, was macht sie denn da im eigenen Strafraum, warum legt sie sich denn den Ball da nochmal vor? Es gab viele Situationen, auch vor dem zweiten Strafstoß, da legt er am Mai letztlich den Ball vor, den dann Meroni per Foul dann erklärt. Also in vielen Aktionen gab es einfach individuelle Fehler, die nicht gut waren. Und ich finde, es gab auch so einzelne Momente, wo auch Dinge nicht gepasst haben. Also, dass Moke Papai, die er von Beginn an gespielt hat, dass die dann in Unterzahl als 5-3-1, als die 1 quasi vorne bleibt und damit auch quasi die Minimalchance auf ein Tor quasi aufrechterhält, das ist natürlich völlig nachvollziehbar, dass sie aber, nachdem sie im Pressing überspielt wird, sich nicht zurückfallen lässt bis auf die Mittellinie, das habe ich ehrlich gesagt nicht verstanden. Das war jetzt nicht schlimm, weil Hoffenheim hat da jetzt keine Tempoangriffe draus gemacht, dass sie da ein +1 mal kurz hatten. Aber da dachte ich mir, okay, ich glaube, da gibt's noch ein bisschen so Akklimatisierung, die sie jetzt beim ersten FC Nürnberg braucht, bis das funktioniert. Und ansonsten ist es fast ein Muster ohne Wert. Also der Club wurde vor die Frage gestellt, schafft es euch auch noch Chancen herauszuspielen in Rückstand und in Unterzahl? Die Antwort war ja. Die Anschlussfrage, schafft es auch diese Chancen zu verwerten? Die Antwort war nein. Und bei Hoffenheim bin ich ehrlicherweise ähnlich. So in between allen Einschätzungen. Also Duma hat in der einen Szene, sah sie gar nicht gut aus, da wurde die quasi eingeschult von Papai. Das war die große Chance von Polaschkova und Laien vor der Pause. Ansonsten war die Defensive aber in Ordnung. Sie wurden manchmal so ein bisschen allein gelassen, weil nicht alle im höchsten Tempo nach hinten mitverteidigt haben. Und offensiv war es genauso. Natürlich gab es Chancen für die TSG, aber keine riesigen Chancen. Das 2:0 war schön herausgespielt, der Rest aber alles nur Strafstöße. Also da hänge ich irgendwie auch so mittendrin.
Ja, total. Irgendwie kann man da nicht so viele Schlüsse draus ziehen. Also ich meine, sie hatten ja irgendwie 80% Ballbesitz, aber der ist dann auch irgendwie immer in so unspannenden Räumen gewesen. Und dann auch oftmals wurden die Angriffe dann auch zu langsam fortgetragen. Also dafür, dass sie dann in Überzahl waren, hätte man das halt viel besser ausspielen können. Ich meine, Dominanz ist zwar wichtig und vielleicht auch so für die TSG so als Spitzenteam, was sie sein wollen, potenziell wichtig, dass man das hat. Also, dass man auch wirklich diesen Ballbesitz hat. Aber den muss man dann halt auch umwandeln in Chancen. Und das war in diesem Spiel jetzt wirklich eher Mangelware, vor allem, wie gesagt, in der Schlussphase. Also, da sind die überhaupt nicht aufs vierte Tor gegangen. Was ich irgendwie nicht so ganz verstehen kann, weil du hast eine neue Trainerin, du willst dich vielleicht jetzt in den Flow spielen. Wenn nicht in Nürnberg in Überzahl, wann dann? Ich meine, vielleicht muss ich das auch alles noch ein bisschen jetzt mit Cerci und Steinert so in der Kombi auch noch ein bisschen einspielen. Aber ja, irgendwie ist es so nichtssagend gewesen am Ende.
Und das alles, also alles, was wir gerade gesagt haben, haben wir über den aktuellen Tabellendritten der Liga gesagt. Mhm. Das muss man nochmal dazu sagen. Also wir kommen so ein bisschen irritiert und ratlos aus diesem Spiel raus und sprechen aber hier über das Team, das es jetzt geschafft hat, auf Rang 3 zu springen mit diesem 3:0 und ja auch tatsächlich die zweitbeste Defensive stellt. Also es ist eine interessante Saison bei Hoffenheim. Ja. Ich glaube, da könnte man ganz viel drüber diskutieren.
Und ich meine, wenn sie am Ende Dritter werden, dann redet keiner mehr über dieses Spiel wahrscheinlich. Aber halt in Spielen gegen dann die Konkurrenz da im Mittelfeld, da ist es dann halt wichtig, dass man irgendwie die Dominanz auch in Tore umsetzt. Deswegen, ja, müssen sie da auf jeden Fall noch ein bisschen an die Arbeit.
Mhm. Das definitiv. Das können sie jetzt dann machen zu Hause gegen den HSV und dann in Leverkusen. Das wird natürlich vor allem ein interessantes Spiel werden, denn die Leverkusenerinnen sind gerade einen Punkt hinter den Hoffenheimerinnen, die aber ja auch noch das Nachholspiel gegen Eintracht Frankfurt haben. Also ich weiß gar nicht, ich muss das jetzt immer mit dazu sagen, liebe Hörerinnen und Hörer, das müssen wir jetzt alle aushalten. Das wird noch ein bisschen im März reingehen, dass ich immer wieder sagen muss, ja, aber die haben noch ein Spiel. Also es ist auch gerade alles ein bisschen schwierig mit Blick auf die Tabelle. Da lobe ich mir doch den 1. FC Nürnberg. Ach nee, Moment. Nee, doch, die haben alle 17 Spiele. Genau, der Club, der war ganz brav, hat kein Nachholspiel, wird jetzt dann eben in Leipzig spielen und dann eben, wie vorhin schon angesprochen, zu Hause gegen Jena. Es sind 6 Punkte gerade auf Rang 13. Schauen wir einfach, wie es weitergeht beim 1. FC Nürnberg. Nicht so viele Strafstöße verursachen. Das würde definitiv schon mal helfen. Und dann kommen wir zur nächsten Partie, bei der man vielleicht auch ein bisschen ratlos rausgehen kann. Wir haben jetzt den Klassenerhaltskampf, den haben wir abgeschlossen. Jetzt wollen wir eher so um die Frage uns kümmern, ja, wer kommt auf Rang 3? Und da müssen wir auch nach Eintracht Frankfurt, zu Eintracht Frankfurt blicken, denn die haben zu Hause gegen Leverkusen gespielt, also gegen einen direkten Konkurrenten. Und für die SGE war da ganz schön Druck drauf, denn mit einer Niederlage hätte man die These vertreten können, Nachholspiel hin oder her. Da hätte hier schon eine Vorentscheidung, eine kleine zumindest, fallen können. Aber am Ende kommt es zu dieser Vorentscheidung nicht. Leverkusen spielt eine gute erste Hälfte, aber auch die SGE hat ihre Möglichkeiten. Das einzige Tor des Tages, das trifft dann Rebecca Blomqvist, schießt es in der 56. Minute nach einem Freistoß von Mimeti. Der landet bei Anjomi, die spitzt den Ball zu Blomqvist. Gefühlt hatte Leverkusen 3-4 Mal die Möglichkeit, diese Situation zu klären. Sie haben es aber nicht geschafft. Und dann macht eben die SGE diesen einen Treffer. Und dass Emily wahr ist, am Ende ist es dann ein 1:0. Und auch bei dem Spiel habe ich hier auf meinem Notizenzettel, ich habe positive Dinge für Eintracht Frankfurt mir aufgeschrieben, ich habe mir negative Dinge aufgeschrieben und genauso ist es bei Leverkusen auch. Wie geht's dir denn? Findest du denn, dass es hier ein Team war, was besser war als das andere?
Wie du sagst, positiv und negativ habe ich bei beiden Teams. Ich fand, es waren auch zwei verschiedene Halbzeiten. Ja. Ich fand, die erste Halbzeit war Leverkusen so dominierend. Die haben die klaren Chancen gehabt. Lina Altenburg auch einfach stark gehalten. Mhm. Oder auch einfach Caroline Kehrer einfach die Chancen nicht nutzen kann. Wenn sie alleine vor Lina Altenburg vorläuft, vorbeispitzelt und dann trotzdem nicht das Tor macht, weil Sarah Dorsun das auch einfach gut klärt und Kehrer da einfach den Ball ein bisschen zu weit vorgelegt hat. Wiederum dann auch, ich muss auch sagen, ich glaube, so ein Punkt, wo das so alles gekippt ist, war einfach die Verletzung von Repol. Man hat den schon ein bisschen so gemerkt, so ui, okay, jetzt fehlt eine wichtige Stütze hinten als die Kapitänin, die da auch immer das Team so nach vorne peitscht. Und das war so der Schritt, wo man gemerkt hat, okay, die zweite Halbzeit wird auf jeden Fall anders laufen. Das hat man schon so ein bisschen dann in der Nachspielzeit in der ersten Halbzeit gemerkt. Und die zweite Halbzeit war komplett anderes Spiel. Leverkusen meist eigentlich nur hinterhergelaufen, hatte klar Umschaltmomente und auch Chancen gehabt, kam aber kaum zum Zugriff. Da hat auch einfach Frankfurt das Mittelfeld sehr gut bespielt. Hat es mit der Raute, mal hat es mal funktioniert wieder. Läuft ja auch nicht so immer gut mit dieser Raute. Und ja, Frankfurt ist für mich immer ein Mysterium. Keine Ahnung, ich weiß auch nicht wieso. Naja, das hat einfach mal funktioniert. Und sie kam einfach nicht mehr in den Zugriff. Fudala war dann auch wie aus dem Nichts in der zweiten Halbzeit so gut wie weg. Weniger Aktionen gehabt. Haben sie sehr gut rausgenommen. Riesen und Lösen auf den Seiten haben das sehr gut gemacht in der zweiten Halbzeit. Wiederum hast du in der ersten Halbzeit dann das Pardon mit Wamsa und Kögel, die vorne immer durchgeschoben haben. Riesen kam kaum hinterher und Reuteler auch nicht. Also die konnten die Flügel nicht gut besetzen in Frankfurt. Also es gibt, wie du sagst, einfach so viele positive und so viele gleichzeitig negative Sachen, die man hervorheben kann. Ich glaube, man kann ewig darüber reden. Wer mir aber auch wirklich gut gefallen hat, war natürlich Rückkehrerin für Frankfurt, Carlotta Wamsa, die da wirklich zwei Halbzeiten lang sehr gut gespielt hat. Erstmal auf links in der ersten Halbzeit und dann gewechselt auf rechts in der Verteidigung, weil Mickenhagen reingekommen ist und Gonzales raus. Also es war so ein, auch mit vielen Fehlpässen geprägtes Spiel von beiden Seiten. Es war so ein Hin und Her. Aber auch dann einfach klar, Frankfurt spielt es einfach souverän zu Ende, kann sogar noch das 2:0 machen mit Freigang. Die dann da in der Nachspielzeit da den doppelten Pfostentreffer macht. Keine Ahnung, wie man sowas macht, aber man kann es wohl. Ja, also war dann einfach dann doch klar, aber wiederum hätte auch Leverkusen da noch das 1-1, das 1-0 oder einfach auch noch die Tore schießen können. So ist es halt. Aber so ist das Spiel. Frankfurt gewinnt durch ein Flipper-Tor, meiner Meinung nach, war mehr Glückssache als Verstand. Und auch tatsächlich durch einen Freistoß, der auch vermeidbar war. Carlotta Wamsa ringt wortwörtlich Mimeti runter. Mhm. Es war mehr Wrestlen oder generell Ringen als Fußball oder generell normaler Zweikampf. Also der war deutlich vermeidbar, aber gut, so ist halt das Spiel.
Also es war irre intensiv. Die beiden Teams sind wahnsinnig viel gelaufen. Eintracht Frankfurt 119 Kilometer, Leverkusen 122 Kilometer. Also ich habe es jetzt nicht mehr im Saisonvergleich gecheckt, aber das dürfte nah an irgendwelchen Bestmarken dran sein. Das war einfach ja sehr, sehr hoher Aufwand von beiden Seiten. Und genau das, was du sagst, was eben so die Unterschiedlichkeit der Halbzeiten angeht, ist ja das, wo dann die Frage ist, wie man das letztlich bewertet, weil, also wir haben jetzt zum Beispiel den Pfostenschuss von Fudala haben wir noch nicht erwähnt, das war somit eine der besten Chancen, neben der Carer-Chance, die du schon erwähnt hast, in der ersten Hälfte, wo ich auch fand, dass eben, du hast auch den Flügelzugriff, den fehlenden von Eintracht Frankfurt beschrieben, dass da Leverkusen eben sehr, sehr einfach auch nach vorne gekommen ist, weil eben sowohl Mimeti als auch Freigang, also bei Laura Freigang muss ich sagen, gefällt mir die Arbeit gegen den Ball manchmal überhaupt nicht. Und diese erste Hälfte ist dafür ein Beispiel, war aber dann in der zweiten besser zum Beispiel. Und auch Gerardine Reuteler hat es in der ersten Hälfte nicht so gut gemacht. Und deswegen ist Leverkusen immer wieder nach vorne gekommen, hat sich regelmäßig Chancen herausgespielt, aber keine davon genutzt. Und in der zweiten Hälfte, natürlich begünstigt auch durch den frühen Treffer, das hat, glaube ich, der Eintracht schon geholfen, war es dann aber schon so, dass, also Leverkusen war eben gekommen zu einem Abnutzungskampf und in der zweiten Hälfte hatte ich eher den Eindruck, dass Eintracht Frankfurt sich darüber gefreut hat und gesagt hat, ja cool, weil den gewinnen wir vielleicht eher, als wenn wir das jetzt hier mit anderen Mitteln machen. Und dann konnte auch Sarah Dorsun richtig glänzen, die mir viel besser gefallen hat als gegen Leipzig. Die hatte richtig viele gute Aktionen, sehr, sehr viele Klärungsaktionen im eigenen Strafraum, die einzigen Duelle, die sie verloren hat, waren alle in der gegnerischen Hälfte bei irgendwelchen Offensivaktionen oder Freistößen. Also hat fast fehlerfrei gespielt. Auch Nadine Riesen, die du ja schon vorhin angesprochen hast, 7 von 10 Duellen am Boden gewonnen. Auch das war ein Grund, warum der zweiten Hälfte dann viel weniger ging für Leverkusen. Und dann hast du am Ende auch einen eindeutigen Expected Goals Wert, aber da sind halt diese Laura Freigang Großchancen mit drin. Also Laura Freigang, die 5 Schüsse hat und es dabei schafft. Also keiner kommt aufs Tor und 3 davon landen am Aluminium, inklusive eben der eine, der an den linken Innenpfosten geht und dann an den rechten Innenpfosten und eben nicht ins Tor. Also mein Versuch dann quasi dieses Spiel einzuordnen war dann, dass ich mir danach dann gedacht habe, also als es noch darum ging, stabil zu verteidigen, da war Leverkusen Frankfurt überlegen, weil die einfach im Mittelfeld das nicht so gut hinbekommen. Als es dann aber immer physischer wurde und vor allem Eintracht Frankfurt kontern konnte, dann hast du gesehen, dass sie das halt so gut können wie kaum ein anderes Team. Und da hätten sie ja auch das 2:0 machen können, unter anderem eben mit diesen Freigangschancen. Das waren so mein Fazit. Das erklärt aber ehrlich gesagt noch nicht so ganz hinten raus, warum dann Leverkusen nicht mehr nachlegen konnte. Weiß nicht, ob du da noch Gedanken zu hast.
Also wie du auch schon sagst, das Mittelfeld, ich glaube, da ist einfach Frankfurt dann doch deutlich überlegener gewesen. Sie waren erstmals wieder mal näher an den Spielerinnen dran als sonst. Also einfach mal den Schritt näher als sonst. Ich fand, das war ja beim Leipzig-Spiel genau das Gegenteil. Also gerade so in der Schlussphase waren sie einfach grundsätzlich zu spät und das haben sie jetzt viel besser gemacht. Ich muss auch sagen, ich verstehe auch nicht, dass Leverkusen dann doch so fahrlässig nichts mehr gemacht hat am Ende. Oder auch fahrlässig nicht diese Chancen genutzt hat, weil sie auch so, auch die Strafraumbesetzung allein in der ersten Halbzeit in Frankfurts Strafraum teilweise zu 4 oder zu 5 da standen, wurde aber dann nicht gescheit angespielt. Also sie waren da im Strafraum, sie haben es auch da nicht geschafft, wirklich da den Zugang zu haben, um ein Tor zu erzielen. Und das ist so ein bisschen so sinnbildlich für alles, was dann halt dann in der zweiten Halbzeit dann einfach nicht funktioniert hat. Ich glaube, in der Nachspielzeit, so 90. plus 5 ungefähr, war ja noch eine Ecke von Fudala. Mhm. Der ging halt direkt ins Tor aus. Und das war dann so, okay, gut. Das ist, da ist einfach auch die Puste raus. Wenn du so viel läufst, wie du sagst, 119, 122 Kilometer, dann geht auch einfach nichts mehr. Also, es ist sehr schade. Ich hätte mir gerne eine Partie gewünscht, die ähnlich wie vergangene Saison mit 3:2 ausging. War ja, also ich glaube, Leverkusen, Frankfurt ist ja immer recht torreich. Aber gut, kann man nichts dagegen tun. Man muss aber auch hervorheben, dass auch, wie gesagt, auch Bender auch ein gutes Spiel gemacht hat. Also es sind ja diese Youngster-Girls, die da wirklich ordentlich, wie heißt denn das, Spaß machen, einfach zum Zuschauen. Die da immer einfach Bock haben zu kicken. Und das ist ja eigentlich das Schöne, das was Fußball und gerade auch Leverkusen macht, diese jungen Spielerinnen zu fördern. Und bin einfach jetzt gespannt, wie jetzt die nächsten Spiele für Leverkusen und auch für Frankfurt, die ja auch gerade sicherlich keine sehr gute Saison spielen, das wissen wir ja alle. Wenn man das auch mit der vergangenen Saison vergleicht, die Punktanzahl, wenn du 12, 13 Punkte weniger hast als vergangene Saison und auch auf einem deutlich niedrigeren Platz stehst, da muss man sich, glaube ich, auch als Trainer oder auch als Vorstand nochmal überlegen, was man da vielleicht dagegen tun müsste. Mhm.
Ja, wobei da eben auch die Sache ist, nach der ersten Hälfte hätte ich da voll mit eingestimmt in diesen Kanon. Und nach der zweiten Hälfte sage ich, naja, also es ist kein Team, das bei Widerständen zusammenbricht und kein Team, was nicht irgendwie auch mal bergauf mit Gegenwind spielen könnte, weil das haben sie hinbekommen und haben dann auch nicht unverdient gewonnen, diese Partie. Aber da wiederholen wir uns jetzt. Also Eintracht Frankfurt holt eben diesen Dreier und hat eben damit jetzt 27 Punkte, springt auf Rang 6. Das sind 2 Punkte Rückstand gerade auf Hoffenheim, die auf Rang 3 liegen und die ja noch Nachholspielgegner für Eintracht Frankfurt sind. Aber jetzt, nachdem dieses Spiel zum zweiten Mal verschoben werden musste, erst irgendwann im März. Das heißt, es wird jetzt noch eine ganze Weile dauern, bis wir da wissen, wie es um den direkten Vergleich zwischen den beiden steht. Es geht jetzt dann erstmal im Europapokal weiter für die SGE gegen Nordjylland. Dann spielt man in Jena und dann schon das Rückspiel gegen Nordjylland. Da ist man ja schon im Viertelfinale gelandet. Also vielleicht könnte ja auch darüber eine Qualifikation fürs internationale Geschäft funktionieren. Für Leverkusen wiederum, das eben auf Rang 5 abrutscht, aber mit 28 Punkten auch nur einen Punkt hinter Hoffenheim liegt, geht es jetzt dann ins Heimspiel gegen den 1. FC Köln, bevor man dann gegen Hoffenheim spielt, zu Hause, das eben aktuell einen Punkt vor Leverkusen liegt. Also es ist unheimlich eng und kompakt, was eben dieses Rennen um Platz 3 angeht. Und das wird uns ja hoffentlich auch noch bis zum letzten Spieltag begleiten. Das könnte wirklich interessant werden. Und in diesem Rennen um Platz 3 mit dabei ist auch der SC Freiburg, denn es sind 3 Punkte Rückstand, die der SC hat nach diesem Spieltag. Und warum konnten da keine Punkte mit dazukommen? Naja, unter anderem, weil der Gegner FC Bayern hieß. Und in der Vergangenheit hat es zwar der SC schon mehrmals geschafft, Punkte mitzunehmen im Heimspiel, vor allem gegen Bayern, aber diesmal hat das nicht so ganz geklappt. Und das, obwohl es schon wieder so leicht in diese Richtung ging. Pernille Harder trifft für einen wirklich überlegenen FC Bayern in der 27. Minute zum 1:0, aber mit dem ersten Schuss, beziehungsweise es ist streng genommen der zweite Schuss, aber es ist die erste Chance, macht er tatsächlich in der ersten Minute der Nachspielzeit der ersten Hälfte Lisa Kolb den Ausgleich. Der erste Schuss war Förmli, die wird noch geblockt. Vorher ein Fehlpass von Mamutovic und Lisa Kolb macht dann den Abpraller rein. Und so endet eben eine wirklich einseitige Partie mit einem ausgeglichenen Ergebnis, nämlich mit einem 1:1. Und eine ganze Weile sieht es auch so aus, als könnte der SC dieses Spiel eng halten, denn Tanikawa kann zwar in der 58. Minute den zweiten Treffer von Pernille Harder vorlegen, die schön per Kopf trifft, nach Flanke dann von Gwin. Tanikawa hatte die vorher schön freigespielt, weil sie den Ball behauptet hat im Pressing, und so wird diese ganze Situation ausgelöst. Klassischer Tanikawa-Move. Und dann steht es aber eine ganze Weile 2:1 und erst hinten raus fallen dann die entscheidenden Tore. Und da ist unter anderem Edna Imane mit dabei, mit ihrem Premierentreffer, der auch tatsächlich ihr erster Ballkontakt ist. Sie wurde eingewechselt, ihr wurde dabei von Ujukwu auch noch aufgelegt und mit dem ersten Ballkontakt schießt sie und trifft zum 3:1. Und nur 4 Minuten später fällt dann das 4:1. Ein Flugball von Stanway landet bei Gwin, die legt ab auf Dahlmann und die macht das 4:1. Und das Ablegen von Gwin, ja, sie hat den Ball nicht richtig getroffen. Das war die Ablage von Gwin. Aber das zeigt ja schon, Mira, es war enger, als es das Ergebnis sagt. Und dennoch ist es aber auch nicht unverdient, dass der FC Bayern das in dieser Höhe gewinnt. Also, wo stehen denn beide Teams, würdest du sagen?
Also, es war von der Spielart und Weise, wie Freiburg das Spiel angegangen ist in der ersten Halbzeit, muss ich sagen, eher schwach, würde ich jetzt so einschätzen, weil ich fand, sie haben halt das gemacht, ja, was man erwarten konnte. Sie haben sich erstmal kompakt hinten reingestellt. Ich glaube, sie haben 4-4-2 gespielt und haben erstmal die Bayern kommen lassen. Ich muss sagen, sie hatten dann immer zwischendurch ihre aktiven Phasen, immer, also wie gesagt, so kurz vor der Halbzeit und dann auch kurz nach der Halbzeit und dann nach dem 2:1-Treffer für die Bayern. Und da habe ich immer gedacht, da ist doch das engagierte Freiburg, was ich so gerne mag. Und das hat mir halt so in der ersten Halbzeit irgendwie sehr gefehlt, muss ich sagen, weil ich hatte mich schon sehr auf das Spiel gefreut. Und dann war es irgendwie so, ja, sehr einseitig, natürlich von Bayern dominiert. Und dann haben sie ja auch das verdiente 1:0 gemacht durch Harder, hatten davor dann ja auch schon 2 Chancen, wo sie eigentlich schon hätten in Führung gehen können. Aber wie gesagt, ich hatte mir dann so ein bisschen mehr von Freiburg erwartet, aber sie haben so nach den Toren dann ja immer nicht aufgesteckt und waren dann immer zwischendurch engagiert. Man hat dann gesehen, wenn sie dann diese Pressingphasen vor allem in der letzten Linie von Bayern hatten, da wurde es dann ja auch dann immer gefährlich, weil die Bayern dann immer zwischendurch geschwommen sind. Aber Bayern hat das dann auf der anderen Stelle auch wieder gut gemacht. Sie haben immer sehr schön die rechte Seite bespielt, weil ich hatte das Gefühl, Dahlmann hat auch immer sehr viel Platz gemacht. Also sie ist immer sehr in die Mitte gerückt und dadurch konnte Gwin immer auf der Außenbahn durchstarten. Und da sind dann ja auch immer die gefährlichen Chancen aus entstanden. Deswegen Bayern hat das schon auch gut gemacht. Aber letztendlich, ja, hätte ich mir ein spannenderes Spiel gewünscht. Vom Ergebnis, aber auch dann in den jeweiligen Spielphasen.
Ach, das ist schon so gut zusammengefasst, Mira, wo gehe ich da rein? Also, ich finde gerade diese Frage, die du letztlich ja aufgeworfen hast, warum hat der SC Freiburg nicht häufiger mutig nach vorne gespielt im Verteidigen? Also, warum haben sie nicht ein hohes Pressing gespielt? Das ist eine Frage, gerade als das so Anfang der zweiten Hälfte gut funktioniert hat und Bayern da wirklich so 2-3 Ballverluste hatte, die sie die kompletten ersten Hälfte über nicht hatten und die auch gefährlich hätten werden können. Da dachte ich mir das auch. Und dann fällt aber halt das 1:2 aus Sicht des SC genau aus so einer Situation, weil halt Tanikawa gegen, ich glaube, 3 Gegenspielerinnen den Ball nicht verliert, den dann auf Harder durchbekommt. Und dann läuft eben dieser Angriff und ja, dann ist es vorbei. Dann schießt eben Bayern das 2:1. Das heißt, wir haben quasi die Antwort auf unsere Frage, warum haben sie nicht offensiver versucht zu verteidigen? haben wir in dieser Szene bekommen und trotzdem hätte man es sich gewünscht, weil es eben das Spiel vielleicht spannender gemacht hätte, weil du auch in ein paar Situationen, unter anderem ja beim 1:1, auch gesehen hast, naja, Bayern ist das nicht so gewohnt und dann machen sie eben Fehler. In dem Fall der Mamutovic, die einen unnötigen Pass spielt, sie will es eigentlich zu schön lösen und das ist dann ein Fehlpass und dann geht's dahin. Und dann pariert sie zwar noch gut, aber dann ist es zu spät. Und deswegen hätte man das gerne gesehen. Auf der anderen Seite ist es aber auch so, dass bei allem Mut, den der SC Freiburg zwischendurch hatte und bei allem, was auch gut war beim SC Freiburg, also über die Defensive können wir gleich noch reden, aber wenn wir bei der Offensive bleiben, dieses Tor war dann gut herausgespielt und auch das Pressing war gut in der zweiten Hälfte, aber in der kompletten, also im kompletten Spiel hat Freiburg 3 Schüsse und ein Expected Goals Wert von 0,27. Und wenn wir uns mal merken, beim 1:0 waren 2 Schüsse involviert in derselben Chance. Das ist das eine. Das heißt, wir haben noch einen Schuss in der zweiten Hälfte. Das heißt, diesem zwischenzeitlichen Mut zum Trotz hatte der SC dann letztlich doch eigentlich keine Chance im Sinne des Wortes. Also keine Torchance. Und da weiß ich dann ehrlicherweise nicht, was ich mit dieser Info anfangen soll. Ob ich dann doch gedacht hätte, ja gut, dann verteidigt lieber alles tief und macht's wie Essen gegen Köln. Versucht einfach kein Gegentor zu erzielen, irgendwie.
Ja, ich glaube aber, das ist irgendwie ja nicht der Anspruch, den der SC Freiburg irgendwie hat in diesen Spielen. Vor allem, wenn du weißt, du hast die letzten beiden Saisons jeweils in den Heimspielen gegen Bayern auch punkten können. Aber wie du schon gemeint hast, also irgendwie hast du es ja gerade total widerlegt, was ich gesagt habe, dass ich das Gefühl hatte, irgendwie Freiburg war dann immer aktiver und dran und irgendwie griffiger. Das waren sie dann halt auch und haben dann auch
die Bälle erobert. Sie waren aktiver, aber sie hatten keine Torchancen.
Ja,
also du hast schon recht.
Ja, also es ist dann halt irgendwie nicht in die Situation dann Richtung wirklich Torabschluss gekommen. Also ich weiß mir auch noch, ich habe eigentlich gerade aufgeschrieben, so gar keinen Torschuss in Halbzeit 1 und dann fiel der Treffer ja wirklich komplett aus dem Nichts. Deswegen habe ich mich so gefreut, dass zum Anpfiff der zweiten Halbzeit da irgendwie ein bisschen mehr Bewegung war, weil immer wenn sie dann in diese Zweikämpfe mit den vor allem dann oft ja Innenverteidigern oder Außenverteidigern von Bayern kamen, dann haben sie die ja auch öfter gewonnen. Und da habe ich gedacht, da ist doch dieser Mut, aber dann ja wurde es dann irgendwie direkt wieder bestraft, weil dann irgendwie danach direkt wieder ein guter Angriff von den Bayern kam. Ja, also letztendlich war es dann anscheinend doch die falsche Herangehensweise dann in diesen Situationen, dass man gesagt hat, okay, jetzt wird man offensiver vom Ergebnis her. Aber ich fand es fürs Spiel hat es eigentlich das Spiel besser gemacht, weil es dann halt irgendwie immer zwischendurch ausgeglichen war. Und dann hatte Freiburg ja auch mal wirklich Ballbesitzphasen, weil das war wirklich auch in der ersten Halbzeit gar nicht wirklich vorhanden. Also ich weiß gar nicht, ob das Mittelfeld mal eine ganz gute Ballpassage hatte. Ich glaube, das war eher nicht der Fall. Deswegen, ja.
Ja, vielleicht kann man das ganze Spiel aus Freiburger Sicht an Nia Senk erzählen, weil die hatte die Herausforderung, Clara Bühl zu verteidigen und die wurde auch 2-3 Mal von ihr erwischt. Also da ist dann auch Clara Bühl vorbeigegangen oder auch Franzi Kett hat manchmal gegen Nia Senk gespielt und hin und wieder hatte da Senk ihre Probleme. Aber im Großen und Ganzen hat sie das ganz fantastisch gemacht, muss man sagen. Also die war im gesamten Spiel eigentlich immer in jedem Duell da und auch wenn sie mal richtig verbrannt wurde und Bühl an die Grundlinie gehen konnte, ist einmal in der ersten Hälfte passiert, im nächsten Duell schon wieder war sie sehr stabil, hat da ihre Frau gestanden, 7 von 9 Duellen am Boden hat sie gewonnen. Also es ist ja eigentlich eine herausragende Quote gegen eine der besten Offensivspielerinnen, wahrscheinlich aktuell im Weltfußball und vielleicht auch einer der Gründe dafür, warum Clara Bühl ungewöhnlich früh ausgewechselt wurde, nämlich in der 70. Minute und für sie kam dann eben Imade, das heißt, es war dann auch eine Umstellung, Damjanovic ist raus auf dem Flügel, ehrlicherweise konnte ich auch gut verstehen, weil Damjanovic, also wenn die was kann, dann eben auch körperlichen Zweikampf führen und das hat Nia Senk dann nochmal auf eine andere Weise gefordert, glaube ich. Aber das war für mich der SC Freiburg an diesem Abend. Also die haben alles reingeworfen, was sie hatten und sie haben ganz viel gut gemacht, aber in letzter Konsequenz finde ich, war dann aber auch das Ergebnis fair, so wie es ausgegangen ist. Also auch diese 4 Tore vom FC Bayern, denn die haben sich so viele Chancen herausgespielt, die haben den SC so gut weggehalten vom eigenen Tor, hab's ja schon vorhin zitiert. Und gleichzeitig haben die Bayern zwar hin und wieder Glück gebraucht bei der Entstehung ihrer Torchancen, also klar, dass Ojukwu das 3:1 auflegt, das ist ein doofer Aussetzer und das tut sehr weh, weil gefühlt war dieses Spiel nicht nur vom Spielstand her da noch ein bisschen enger, aber letztlich, wenn du dir Pernille Harder anguckst, was die für ein Spiel gemacht hast, wenn du dir Georgia Stanway anguckst, was die für Ballverlagerungen gespielt hast, Wenn du dir Ballisea anguckst, wie wichtig die bei Verlagerungen war, die hat so 2, 3 Pässe im Aufbau gespielt, die waren wirklich wunderschön, dann muss man sagen, ist das halt auch eine Qualität, die eigentlich auch mit 4 Toren eigentlich halbwegs adäquat wiedergegeben wurde. Vielleicht wären es 3 eigentlich gewesen, aber das macht ja dann nicht mehr den Riesenunterschied. Und deswegen komme ich dann am Ende zu diesem etwas unbefriedigenden Fazit, dass ich sagen würde, der SC Freiburg hat ein tolles Spiel gemacht und hat verdient trotzdem 1-4 verloren. Das ist halt aus Sicht der Liga ein bisschen schade, aber sagt halt was über den FC Bayern.
Ja, total. Vor allem, weil du halt schon gemeint hast, dass sie ja eigentlich so auf der linken Seite sie ja komplett eigentlich ausgeschaltet haben, was ja auch total ungewöhnlich ist für das Bayern-Spiel. Aber damit haben sie dann halt auch umgehen können und eine Lösung gefunden, indem sie dann halt oft, also ich habe vorhin noch gerade eine Statistik irgendwie gesehen, dass sie wirklich ungewöhnlich viel über den rechten Flügel gespielt haben. Also es war irgendwie 70% der Angriffe oder so, also was für die Bayern ja wirklich sehr, sehr untypisch ist. Und da sind dann ja auch vor allem beim 1-0, warte, nee. Ja, durch Quinn ist ja die Reingabe dann gekommen, ist dadurch das dann ja auch entstanden. Und dann, wie du gemeint hast, ist die Mitte halt auch immer irgendwie gefährlich, weil da so quirlige Spielerinnen sind. Und Georgia Stanway hat wirklich echt sehr, sehr gute Chip-Pässe auch immer in den Strafraum spielen können. Ja, das ist dann irgendwie die Qualität vom FC Bayern. Wobei ich da auch wieder sagen muss, das ist halt dann auch nochmal Kritik auf hohem Niveau. Aber dieses Hinten-Herausspielen, vor allem über Mamutovic, Richtung Champions League, muss sich da irgendwie nochmal was verändern, weil vor allem, das war auch in der Champions League oft der Fall, dass Gegnerinnen sie deswegen dann auch ausspielen konnten. Also da müssen sie dann auf jeden Fall nochmal ran, aber insgesamt sind sie mit den Waffen, die dann Freiburg hatte, sehr gut umgegangen.
Ja, also da würde ich voll zustimmen, das wissen sie aber, glaube ich, beim FC Bayern auch, dass das nochmal anders bestraft wird auf einem anderen Level. Und dann hat man aber, finde ich, auch ganz gut in dem Spiel gesehen, also vor allem in der ersten Hälfte, in der zweiten Hälfte fand ich es nicht mehr so eindeutig, aber in der ersten Hälfte finde ich, dass man den Unterschied zwischen José Barcala und Alex Strauß sehr gut erkannt hat, denn es war ja unter Alex Strauß auch schon sehr häufig so, dass eben Bayern viel Ballbesitz hatte und auch einen hohen Ballbesitz hatte, weil eben die Gegnerinnen nicht hochgepresst haben, sondern eher so in der eigenen Hälfte gewartet haben. Und jetzt unter Barcala war das extrem riskant, wie Bayern das gespielt hat. Die haben 3-1-6 manchmal gespielt. Also es ist ein bisschen schwierig, weil die Spielerinnen, die vorne in der vordersten Linie stehen, ständig so gegenläufige Bewegungen machen. Deswegen, das ist jetzt nur eine Momentaufnahme. Zeitweise war es aber auch so, dass sie wirklich dann nur zwei Spielerinnen im Spielaufbau hatten, nämlich Eriksson und Ballisea, und dann wirklich nur noch Stanway davor stand. Das heißt, die haben einfach voll auf Restverteidigung gesetzt. Sie sind einfach völlig davon ausgegangen, wir gewinnen den Ball im Gegenpressing, und wenn nicht, dann schlägt Freiburg den langen Ball und den gewinnen wir dann aber, und dann ist das Ding wieder vorbei und dann können wir es uns nämlich auch erlauben, so viele Spielerinnen nach vorne zu schieben. Und so in dieser Konsequenz hat man das unter Alex Strauß höchstens mal in wirklich Ausnahmesituationen gesehen, nicht irgendwie in der ersten Hälfte, die noch 0-0 steht. Und das hat aber auch halt dazu geführt, dass der SC Freiburg halt ständig in Situationen war, in denen es eigentlich hieß, ja gut, entweder ich schlag den Ball jetzt weg, da können wir ganz kurz durchschnaufen, oder ich verliere ihn jetzt wahrscheinlich, weil ich in der Unterzahl bin gerade im Gegenpressing. Das heißt, die haben auch wirklich dem SC kaum Luft zum Atmen gelassen. Umso beeindruckender, dass es Freiburg da irgendwie nochmal rausgeschafft hat. Aber das fand ich interessant zu sehen, weil man sich ja schon die Frage stellt, was hat sich eigentlich so verändert von Strauß zu Barcala? Und du kannst es so an manchen Spielerinnen erzählen, also Tanikawa, auch Linda Dahlmann, die jetzt gespielt hat, spielt nochmal eine andere Rolle. Eine Lea Schüller hat auch eine andere Rolle gespielt, deswegen ist sie jetzt nicht mehr beim FC Bayern. Aber in dieser Phase hast du es gesehen, sie spielen es einfach unheimlich riskant, und das wiederum ist ja auch schön zu sehen, denn wenn wir schon so ein dominierendes Team haben in der Liga, dann wollen wir wenigstens auch sehen, dass die sich anstrengen, auch schöne Spiele zu machen, dann ist es für uns ein bisschen angenehmer zum Zuschauen.
Ja, total. Also ich muss sagen, die Liga macht es natürlich dann ein wenig langweilig insgesamt, weil dann einfach Wolfsburg da von der Qualität her nicht rankommt und ja, da auch dann irgendwie so als Zweiter seine eigenen Kreise fährt. Aber ja, Richtung Champions League bin ich wirklich mal gespannt, was dann da diese Saison bei den Bayern noch geht, ob da mal mehr geht.
Es wird noch einen Moment dauern und wir wissen auch noch nicht, wer da die Gegnerin sein werden. Entweder Atletico oder Manchester United. Erstmal geht's aber für den FC Bayern jetzt ins Nachholspiel bei Jena. Dann wird man in Bremen spielen, bin ich auch gespannt drauf. Also da bin ich mal gespannt, was Fritzi Kromp sich ausgedacht hat. Danach kommt dann das Heimspiel gegen den VfL Wolfsburg. Das könnte dann eventuell vorentscheidend sein im Rennen um die Meisterschaft. Es sind aktuell 9 Punkte Vorsprung, aber Wolfsburg hat eben noch ein Nachholspiel mehr als der FC Bayern. Und für den SC Freiburg gibt es definitiv auch positive Dinge, die man mitnehmen kann aus diesem Spiel. 26 Punkte sind es, wie ich ja vorhin schon gesagt habe. Und Freiburg wird es dann zu Hause gegen Union spielen und dann bei Eintracht Frankfurt. Das sind die nächsten beiden Partien für den SC. Und damit haben wir den kompletten Spieltag besprochen. Immer noch kein kompletter. Also ich bin mal gespannt, wann wir mal wieder 7 Spiele hier besprochen haben werden im Rasenfunk. Ich drücke uns allen die Daumen für die nächste Sendung. Jetzt wollen wir allerdings noch unsere Spieltags-Awards verleihen. Das heißt, jeder kürt seine MVP, seine Unsung Heroine, also eine Spielerin, die nicht genügend besungen wurde bisher in dieser Sendung, und seinen Moment des Spieltags. Emily, du musstest jetzt am längsten schweigen, deswegen darfst du als Erste vorlegen. Wer ist denn deine MVP dieses Spieltags?
Bin immer noch so ein bisschen am Schwanken. Ich muss jetzt, glaube ich, einfach eine wählen. Heute hat mir eine sehr gut gefallen, aber mir hat einfach gestern eine noch besser gefallen. Und zwar einfach Lisa Baum. Ich muss sagen, klar, einfach als junge Spielerin so gut zu spielen, immer die Räume zu finden und auch so ein Megator zu machen, das muss man auch erstmal hinkriegen, auch noch gegen den Ex-Verein. Auch nochmal so unter bestimmten Bedingungen und auch Bedingungen, die ein bisschen so vielleicht auch ein bisschen unterdrückend sind. Also ist es schwer, auch nochmal, glaube ich, gegen einen Ex-Verein zu spielen. Deswegen Respekt an sie. Und sie war auch an so vielen Offensivaktionen beteiligt und für mich einfach die MVP des Spieltages.
Tja, kann man nicht, da wollen wir auch gar nicht gegen argumentieren. Sehr gute Wahl, wollte ich eigentlich nur sagen. Mira, wer ist deine MVP dieses Spieltags?
Ich muss sagen, ich habe auch die ganze Zeit hin und her geschwankt und hatte mehrere Namen auf dem Zettel. Ich wollte irgendwie keine Bayern-Spielerin nehmen und habe mich dann jetzt für Lia Kamba tatsächlich von Union Berlin entschieden, weil ich da einfach so begeistert war, weil ich jetzt das erste Mal sie so wirklich richtig intensiv angeschaut habe und ich einfach sie so direkt sehr präsent fand für Union, was ja auch irgendwie als Neuzugang und vor allem in dem Alter nicht so üblich ist. Und deswegen hoffe ich mir da einfach, dass so Richtung weiteren Verlauf der Saison da einfach nochmal mehr MVP-Spiele wirklich kommen, weil mit der Niederlage ist es dann ja letztendlich eigentlich keine runde Sache, aber für mich persönlich dann schon.
Ja, sehr schöne Wahl auf jeden Fall. Hatte ja auch diesen Lattenschuss. Ich glaube, weiß gar nicht, ob wir den vorhin noch erwähnt haben. Schwierig, was jetzt noch übrig geblieben ist. Also ich lasse euch mal kurz in meinen Kopf rein, liebe Hörerinnen und Hörer. Eigentlich will man Bayern-Spielerinnen nicht so gern nehmen, weil sind die alleine dafür verantwortlich, dass Bayern gewonnen hat? Kann man sehr gute Gegenargumentationen führen. Wer hat dann noch gewonnen? Rasenballsport Leipzig. Habe ich noch eine Unsung Heroine auf dem Zettel? Die will ich jetzt hier noch nicht verbraten. Vielleicht brauche ich die noch. Union gegen Jena. Bei Jena, Ihlenburg und Janning wären perfekte Kandidatinnen, aber haben eben bei dem einen Gegentreffer, den es gab, beide keine gute Figur abgegeben. Köln gegen Essen. Ja, vielleicht, aber wir haben ja vorhin das Spiel besprochen. Nürnberg gegen Hoffenheim ganz sicher nicht. Wir sind so ratlos aus diesem Spiel rausgegangen. Wen soll ich da nehmen? Und dann bleibt ja noch Eintracht Frankfurt gegen Leverkusen. Darf ich jetzt eine MVP der ersten oder zweiten Hälfte wählen? Nee, finde ich auch doof. Ja, deswegen lande ich dann doch beim FC Bayern. Ja, also, naja gut, es ist langweilig, ich gebe es zu, es ist wirklich super, super langweilig, aber vielleicht muss man schon hin und wieder zurücktreten und sagen, dass Pernille Harder auf diesem Niveau über so viele Jahre spielt, die hat jetzt ihre Bundesliga-Tore 99 und 100 gemacht gegen den SC Freiburg, das ist dann vielleicht dann doch eine MVP-Nominierung wert, auch wenn, ich gebe es zu, es ist jetzt auch wirklich nicht kreativer, Pernille Harder zu wählen. Deswegen habe ich quasi eine Rechtfertigungsprämie gehalten.
Sie war, glaube ich, in aller unserer Köpfe, vor allem mit dieser 100er-Tore-Marke auf jeden Fall.
Ach, ihr seid einfach viel zu nett zu mir, das ist sehr lieb. Gut, Emily, dann darfst du mir jetzt auch meine Unsung Heroine wegschnappen. Wen hast du denn?
Diesmal tatsächlich nicht jemand vom HSV-RW-Spiel. Ich lasse die übrig, keine Sorge. Ich habe auch mich da auch ein bisschen so rumgekämpft. Ich fand viele Spielerinnen, auch habe ich extra auch nicht erwähnt, weil ich gedacht habe, falls doch irgendwie ich mich nur umentscheide. Aber mir hat tatsächlich das Mittelfeld bei Frankfurt dann doch in der zweiten Halbzeit dann doch so gut gefallen. Und Elisa Senz, die einfach wortwörtlich alles weggesenzt hat. Einfach eine starke Mittelfeldspielerin, so robust, aber auch so klar in der Übersicht. Und das ist für mich die Unsung Heroine, die ich heute nominieren werde.
Ja, sehr schön. Vor allem, wir haben vorhin vergessen zu erwähnen, die hat natürlich wieder gespielt. Das war der Unterschied, einer der Unterschiede für Eintracht Frankfurt zum Leipzig-Spiel. Wunderbar. Mira, wer ist deine Unsung Heroine?
Ja, tatsächlich habe ich diesmal gar keine Spielerin hier gewählt, sondern wir haben so viel über Nürnberg-Hoffenheim geredet und meinten, wir sind da irgendwie ratlos rausgegangen. Aber eins, was wirklich permanent im Spiel aktiv war, war wirklich die Fankurve von Nürnberg und vor allem der Ansänger. Also ich habe, glaube ich, die Fangesänge jetzt als Ohrwürmer die ganze Woche, weil das war wirklich irgendwie krass. Vor allem wirklich in Unterzahl, dein Team, kriegt 3 Elfmeter gegen dich gepfiffen und du singst da die ganze Zeit. Deswegen habe ich die Fans vom 1. FC Nürnberg als meine Unsung-Heroine im wahrsten Sinne des Wortes.
Ich glaube, sie haben mich abgewechselt. War es nicht manchmal ein Mann und manchmal eine Frau?
Ja, da war ich mir nämlich auch nicht ganz sicher.
Also deswegen, ich notiere hier mal VorsängerInnen von Nürnberg. Wenn ihr mehrere seid, seid ihr alle gemeint.
Genau.
Also, ja, sehr schön. Die hat man wirklich, ja, da hatte ich auch schon so manchen Ohrwurm. Das kann ich echt mal sagen. Schön, dann kann ich noch jemand von Rasenballsport Leipzig nehmen. Wir haben nämlich vorhin, habe ich vergessen, sie zu erwähnen und deswegen kann ich es jetzt hier nachholen. Ich finde, dass Sandra Starke ein wirklich, wirklich gutes Spiel gemacht hat und das, obwohl sie durchaus auch wirklich mal Probleme hatte mit Lotta Wrede. Also Lotta Wrede ist ja sowieso eine Naturgewalt, die wäre natürlich auch eine sehr gute Unsung Heroine, aber die haben wir jetzt auch schon oft genug genannt hier im Rasenfunk. Aber ich finde insgesamt, dass Sandra Starke wirklich mitentscheidend dafür war, dass Leipzig über weite Teile dieses Spiels so stabil geblieben ist und weil ich sie vorhin nicht erwähnt habe. Meine Unsung Heroine, Sandra Starke. Als du vorhin gesagt hast, eine starke Mittelfeldspielerin, Emily, dachte ich mir schon so, oh nein, ich muss mir was anderes überlegen. Aber du bist ja noch abgebogen. Sehr gut.
Richtig.
Bleiben noch unsere Momente des Spieltags. Emily, was ist bei dir geworden?
Also der Spieltag war so kurios. Ich glaube, man kann gefühlt jede Szene in irgendeiner Form nehmen. Also auf jeden Fall von jedem Spiel irgendwas. Ich habe wirklich eine Liste, wo ich sage, boah, also ich könnte echt alles aufzählen. Jetzt muss ich mich noch entscheiden. Ich glaube, ich würde einfach tatsächlich diesen doppelten Pfostenschuss von Freigang nehmen. Er war so kurios. Ich habe noch nie sowas gesehen. Du läufst alleine vor Borggräfe und triffst erstmal den rechten Innenpfosten, dann linken Innenpfosten und dann prallt er ja auch noch ab und dann kriegt er den Borggräfe noch. Und also Freigang kriegt einfach das Tor nicht für sich gezählt. Also wirklich kurios und ich glaube, das ist einfach für mich mein Moment des Spiels. Auch wenn es jetzt kein 2:0 war für Frankfurt, aber trotzdem sehr interessant und witzig.
Ja, ich hätte so gerne, leider gibt es diese Kameraeinstellung nicht, aber ich hätte so gerne Laura Freigangs Gesicht in Großaufnahme und super Slow-Mo, während diese Chance läuft. Da denkst du dir doch auch irgendwann, okay.
Vielleicht gibt es da noch irgendein Getty-Image-Bild oder so. Schauen.
Ja. Da muss man mal suchen, ja.
Aber wirklich. Gut, Mira, was ist dein Moment dieses Spieltags?
Ja, da habe ich mich auch schwer getan. Ich bin letztendlich bei dem Traumdebüt von Edna Imade gelandet, weil das einfach irgendwie so cool war mit dem ersten Ballkontakt und dann auch so eiskalt das Tor gemacht. Und irgendwie hatte ich sie gar nicht so auf dem Schirm, also in der spanischen Liga. Ich verfolge die jetzt nicht so permanent. Deswegen war ich einfach gespannt, was die so kann. Und auch, wie gesagt, so mit dem Schülerabgang war da ja auch so ein kleines Fragezeichen. Und das hat sie irgendwie direkt mit dem Tor direkt widerlegt. Ja, und deswegen war das mein Moment des Spieltags.
Ja, vor allem, weil man den Eindruck hatte, wann machen sie denn das 3:1? Ach so, jetzt. Okay, alles klar. Gut, dann haben wir diese Frage hiermit geklärt. Ich habe auch einen Moment des Spieltags, das ist aber ausnahmsweise mal kein positiver. Ich möchte es aber doch ansprechen, weil mir das jetzt zum zweiten Mal in Folge aufgefallen ist, bei Unionheimspielen, dass ich den Eindruck habe, hier kippen Tendenzen, negative Tendenzen aus dem Fußball der Männer in den Fußball der Frauen rein. Also wir hatten im letzten Heimspiel von Union schon Schieber-Schieber-Rufe gegen die Schiedsrichterin. Also erstmal ist es nicht korrekt, das ist eine Schieberin, aber ruft sich nicht so gut, das weiß ich ja schon. Und jetzt in diesem Spiel aber auch noch bei einem, ja, es war kein Foul an Jenny Hipp, die dann auch deswegen verletzt runter musste und deswegen hat Union in Unterzahl gespielt und in dieser Unterzahl auch das 1:2 kassiert. Aber da dann auf die Fresse Sprechchöre zu hören von Seiten der Unionerinnen und Unioner, das hat mich negativ überrascht und ich hoffe, dass man da irgendwie noch gegenarbeiten kann, weil ich weiß, dass das natürlich, also du kannst nicht kontrollieren, was Leute auf den Rängen rufen, Aber ich fände es eigentlich ganz schön, wenn wir das aus dem Fußball der Frauen irgendwie raushalten könnten und vor allem so auch deutlich gegen Spielerinnen gerichtet. Also da auf die Fresse zu rufen, ist einfach völlig deplatziert. Egal wie unmutig man gerade ist und wie sehr man sich drüber ärgert, war kein Foul, da war gar nichts. Und ja, das ist mir negativ aufgefallen und das ist jetzt ein bisschen Downer, gebe ich zu. Tut mir leid, aber weil ich auch gespannt bin, was vielleicht auch Unionerinnen und Unioner dazu sagen, wollte ich es mal hier als Moment des Spieltags mitnehmen und hoffentlich war es ja nur eine Ausnahme und es wird wieder ein bisschen besser. Aber war ein Thema, das mich ein bisschen beschäftigt hat, ehrlicherweise, an diesem Spieltag. Genauso wie mich diese Folge hier beschäftigt hat, aber nur im Positiven. Es hat wirklich große Freude gemacht, mit euch über diesen Spieltag zu sprechen. Wirklich vielen, vielen herzlichen Dank an Emily Bitsch. Vielen Dank, schön, dass du hier warst.
Sehr gerne, hat auch sehr viel Spaß gemacht.
Das freut mich und herzlichen Dank an Mira Gasterstedt. Schön, dass du da warst, liebe Mira.
Ja, da kann ich mich auch nur anschließen. Es hat wieder sehr viel Spaß gemacht.
Das freut mich zu hören. Vorhin haben wir dich einmal ganz kurz nicht verstanden. Ich vermute, dass es den Hörerinnen und Hörern nicht aufgefallen ist, aber sollte es aus irgendeinem Grund auf deiner lokalen Datei drauf sein, wundert euch nicht, liebe Hörerinnen und Hörer. Das ist einfach manchmal so, wenn man in Deutschland übers Internet aufnimmt, da kann keiner der Beteiligten irgendetwas dafür. Ja, so ehrlich muss man sein. Aber ich vermute, dass es gar nicht drin war und dann ist es nicht schlimm. Emily und ich, wir haben kurz mal so Fragen geguckt, weil falls du dich gewundert hast, Mira, das war, weil du kurz für ein paar Sekunden weg warst. Aber man konnte sich alles erschließen.
Also, kann mich gar nicht dran erinnern, aber vielleicht wart ihr da bei mir auch weg und ich habe das gar nicht gesehen. Nein.
Wahrscheinlich war ich wirklich eingefroren. Das ist wahrscheinlich das durchaus wahrscheinlichste Szenario. Also vielen Dank euch beiden und ich danke natürlich auch euch, lieben Hörerinnen und Hörern da draußen, denn ihr wisst ja, der Rasenfunk ist Paywall, werbe- und sponsorenfrei. Wir finanzieren uns ausschließlich über eure freiwillige Unterstützung, was eigentlich wirklich unglaublich ist, dass das funktioniert. Vielen, vielen herzlichen Dank an alle, die das möglich gemacht haben. Unter mitmachen.rasenfunk.de könnt ihr Feedback zu dieser Sendung hinterlassen und wenn ihr erfahren wollt, wie man uns Geld zukommen lassen kann, dann schaut doch einfach mal in die Videobeschreibung, die Podcast-Beschreibung oder auf rasenfunk.de, da erfahrt ihr alle Wege und es geht auch wirklich schnell und deswegen machen es ja auch genügend Leute, dass wir hier nicht nur das hier hauptberuflich machen können, ich jetzt an dieser Stelle, sondern wir auch den Gästen ein Honorar zahlen können. Also vielen, vielen herzlichen Dank, dass ihr das möglich macht und ihr könnt uns auch gerne auf anderem Weg unterstützen, indem ihr diese Folge hier zum Beispiel weiterempfehlt. In dieser Folge möchte ich mich bedanken bei Ruben, bei Alex Salzweger, ganz herzliche Grüße, saß gestern noch in meinem Wohnzimmer, bei Olli Ortmann, bei Sven und bei Dominik. Sie alle haben uns nicht nur unterstützt in der Vergangenheit, sondern sich auch als SupporterInnen registriert. Das könnt ihr ebenso auf rasenfunk.de machen und dann haben wir zum einen eine E-Mail-Adresse von euch und dann kriegt ihr so ein-, zweimal im Jahr eine SupporterInnen-E-Mail von uns und vor allem, ich kann euch nach dem Zufallsprinzip hier herauspicken und euch danken. Deswegen vielen herzlichen Dank für euren Support. Freue mich auf euer Feedback, bin gespannt auf euer Feedback. Und dann wünsche ich euch eine wunderbare Woche. Bleibt oder werdet gesund und bleibt uns gewogen. Bis bald hier wieder im Rasenfunk. Macht's gut. Ciao.
Der Rasenfunk lebt von euren Beiträgen. Vielen Dank.